591. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir haben uns in dieses Haus zurückgezogen, das wir jetzt ein wenig zerlegen werden. Mit mir hier der Chef von der Firma. Das ist Robert Krüger.
Sie ticken nicht ganz richtig.
Habe ich schon gesagt, welchen Film wir besprechen? Wir besprechen Demolition, Leben und Lieben. Und wir haben heute als Gast vom Nerd Talk Andreas Gwaschk als den Oberrandalierer mit der großen Axt.
Hallihallo, schönen guten Tag. Und natürlich mit dabei, ganz frisch ausgerüstet mit ganz viel Eis für die Droge der Wahl, Stefan Giesbert.
Hallo! Dazu komme ich gleich zu dem Eis.
Genau.
Ja, wir haben einen Gast, der eine oder andere geneigte Film-Podcast-Hörer wird dich vermutlich kennen. Möchtest du kurz sagen, wo du sonst sprichst?
Ja, ich spreche normalerweise bei nerdtalk.de. Zusammen mit Phil und Micha machen wir auch einen, man kann es fast ahnen, Film-Podcast, der aber ähnlich so wie es bei euch ist, auch immer so ein bisschen gerne ins Private, einerlei und Gadgets und so weiter abdriftet. Ja, wir machen das eigentlich regelmäßig, versuchen es möglichst wöchentlich zu machen. Und wenn wir es nicht schaffen, eine komplette Sendung zu machen, dann haben wir immer noch so ein paar Top-5-Listen in der Hinterhand. Das heißt, wir machen sowas wie unsere Top-5-Bösewichte, unsere Top-5-Anfangsszenen und so weiter.
In der letzten oder vorletzten Sendung habe ich mich gefreut über eure Top-5-Personen, die uns spielen, wenn es ein Biopic von uns gibt oder so ähnlich.
Ja, genau.
Oh ja, das war auch sehr lustig. Wo du in der Sendung gesagt hast, dass du gar nicht mehr dazugehören möchtest oder so ähnlich.
Genau, ja, ich sehe angeblich aus wie Nicolas Cage. Das hat mir Micha schon seit 10 Jahren vorgeworfen. Da fiel mir die Wahl dann schon sehr leicht.
Ja, gut. Das ist dann leicht.
Robert, ja, das Spannende ist, ja? Phil versteht immer nicht die ganzen Fragestellungen. Na, das ist
so lustig. So.
Genau.
Die Aufgabe war doch ganz anders.
Ja, also Paddington könnte mich spielen, also von meiner Persönlichkeit her. Ja, Phil, alles klar.
Da bin ich ganz oft so, nein, Phil, lies dir nochmal durch, was die Aufgabe war.
Genau. Ah.
Ja, sehr gut, da freue ich mich immer, wenn das kommt.
Schön.
Jetzt wollte ich gerade eben noch was erzählen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Na gut, dann fangen wir einfach an. Wer von euch hat sich eigentlich bereit erklärt, die Zusammenfassung zu machen?
Ene, mene, mu.
Der Robert.
Genau.
Ja.
Ich habe kurz Pause gedrückt mal wieder.
Ach so.
Warum?
Ich weiß es nicht.
Kapitelmarke machen wolltest.
Ich habe eine Kapitelmarke gemacht und dann hat es aufgehört. Ich mache es nochmal. Demolition. Worum ging's?
Ja, jetzt viel besser. So. Also, Demolition, ein Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Es geht um einen jungen Mann, wie auch immer, Investmentbanker oder sowas in der Art, irgendwas mit Finanzen und vielen Millionen von Beruf. Und am Anfang erleben wir ihn, wie er so ein bisschen tagträumerisch mit seiner Frau im Auto sitzt und sich nicht so recht mit dem Dialog befassen will, in dem er sich da befindet. Das Ganze wird dann jäh beendet von einem Autounfall und seine Frau kommt ums Leben. Und jetzt würde man natürlich erwarten, dass wir jetzt eine trauernde Hauptfigur haben, aber das mit der Trauer, das gelingt ihm zunächst nicht so richtig und wir erleben dann, wie er wahrscheinlich, also schwer zu sagen, jetzt ohne schon den Film zu bewerten, es geht so ein bisschen darum, wie er mit diesem Verlust umgeht und was er für Wege findet, sozusagen sich mit dieser neuen Situation zu arrangieren, weil klassische Trauer und diese Erwartungshaltung, die alle anderen an ihn rantragen, vor allen voran die Familie seiner ja nun ehemaligen Frau, der Vater, also sein Schwiegervater, der auch sein Boss ist, hat da relativ konkrete Vorstellungen, bietet ihm am Anfang auch Unterstützung an, aber als er eben nicht so reagiert, wie man das jetzt von ihm erwartet scheinbar, kriegt diese Beziehung dann auch ein bisschen Brüche und er verliert sich dann er dismantelt das Leben, also das, was er bisher hatte, so steht es in dem anderen Text und es kommt eigentlich ganz gut hin, dass er das bisherige Leben so ein bisschen jetzt erstmal nicht mehr lebt und stattdessen anfängt, es auseinanderzunehmen. Und das Ganze mit der Unterstützung einer Frau, die bei einer Automatenfirma arbeitet, die er auf wundersame Weise durch sehr lange Briefe kennenlernt, und deren Sohn. Und ja, das Ganze ist ein eigenwilliger Film, der sich vermutlich im Wesentlichen mit seiner Trauer und seiner Schmerzverarbeitung befasst. Und dabei sehr eigenwillig ist, oder? Wie seht ihr das?
Auf alle Fälle. Also Respekt, dass du den Film so gut zusammengefasst hast, ohne zu spoilern. Ich habe mich auf den Film eingelassen. Ich habe nicht mal groß gelesen, um was es geht. Ich habe nur, als ich ihn bei Netflix angemacht habe, gesehen, verliert seine Frau, bupp, habe auf Play gedrückt und dachte, okay, lass dich überraschen. Und man denkt natürlich bei Demolition erstmal, oh, das ist sicher irgendwas mit Action. Und dann denkt man, oh, vielleicht ist es ja auch ein Thriller. Und seine tote Frau, da kommt doch jetzt sicher irgendein Geheimnis raus. Die hat doch irgendwas. Und der Film entwickelt sich in eine komplett andere Richtung. Und der hat mich echt sehr überrascht. Er war teilweise so ein bisschen sehr strange, dass man sich dann denkt, okay, ist das jetzt so ein Verhalten, das man an den Tag legt? Aber dann denkt man sich, okay, manche Leute verarbeiten ihre Trauer ja doch ein bisschen anders. Ne? Nicht jeder geht dann wirklich in Sack und Asche und die ganze Zeit in Schwarz, sondern ja, manche müssen dann einfach irgendwas kaputt hauen. Kann ja auch passieren.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja.
Ja.
Ja, Stefan?
Mich hat er irgendwie ganz komisch nicht erwischt. Also ich fand ihn unglaublich unangenehm. Ich find, irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Jake Gyllenhaal auftaucht, das ist irgendwie, da habe ich immer was Ablehnendes. Ich finde jetzt nicht, dass er schlechter Schauspieler ist oder sonst irgendwas, aber mir ist jetzt schon öfter so gegangen, dass wenn er auftaucht und irgendwas macht, dann finde ich das immer erstmal doof und immer erstmal so, oh, was bist du denn für einer? Und jetzt hier war es ja auch so, dass er so offensichtlich für mein Gefühl gar keine Beziehung zu seiner Frau hatte. Und ihm das so, ja, gut, oh, jemand, der jetzt bei mir zu Hause wohnt, ist jetzt nicht mehr da, ist mir eigentlich auch egal. Also so kam es mir jedenfalls vor. Und das irgendwie hat mich das so, ja, Idiot, dann warum soll ich mir das jetzt angucken? Also ich habe mich fast mehr geärgert, aber irgendwie schafft er dann, jetzt wird es ein bisschen schwierig, darüber zu reden, hintenrum nochmal so ein Dreh wieder zurückzukriegen, wo ich dann doch wieder versöhnt mit war. Also als ich durch war, fand ich es dann nicht mehr so schlimm, wie ich es am Anfang fand, als es losgegangen ist, diese ersten Aktionen von ihm nach dem Tod oder nach dem Unfall.
Ja. Also ich hatte auch so meine Momente zwischendrin, wo ich ihn nicht so richtig nachvollziehen konnte. Dann hatte ich allerdings wieder andere, die ich auf so eine dunkle Art sehr humorvoll fand. Wobei das jetzt an sich kein humorvoller also er hat so seine Momente, wo man so ein bisschen schmunzeln muss, aber es ist nichts zum Lachen drin.
Das habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, so raff ich es vielleicht einfach nicht? Hat er mich so falsch erwischt und es ist eine Komödie und ich bin einfach zu doof? Irgendwie so.
Am Anfang dachte ich ja auch, diese Briefe sind nur ein billiges Mittel, um Showdown Tell zu verletzen. aber die sind dann doch, die sind irgendwie dann doch mehr als das. Und es ist halt auch toll, dass er Frau von der Automatenfirma einfach mal irgendwie so 20 Seiten lange Briefe schreibt.
Ja, ich hatte gedacht, das wird dann irgendwie so ein wie hieß es, Schlaflos in Seattle. So, man lernt sich irgendwie so über Long Distance kennen und dann trifft man sich und dann gibt's ein großes Happy End. Das ist dann aber auch ausgeblieben. Also eine große Liebesgeschichte ist daraus ja nicht geworden. Das fand ich dann auch schon wieder recht spannend, ne? Also es hat mit den Erwartungen doch ziemlich gebrochen, finde ich.
Mhm. Ja, und immer wieder. Also gibt immer wieder so Situationen zwischendrin, so ach, wäre eigentlich so, könnte es ja auch weitergehen oder das könnte sein. Und ja, dann läuft es wieder in eine neue Richtung. Also mir mehrfach so gegangen.
Mhm. Ja, also insofern tatsächlich Hut ab, auch so wie er erzählt ist. Also Schnitt zum Beispiel, wollte ich dich noch darauf ansprechen, Stefan, oder euch beide einfach auch. Wie fandet ihr den Schnitt? Ich fand, der Film hat am Anfang gerade so, ich glaube, da müsstest du eigentlich drauf abfahren, Stefan, so dieses, keine Szene ist auch nur zwei Frames länger, als sie unbedingt sein muss. Hinten raus wurde das ein bisschen entspannter, aber am Anfang war der so zack, 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 zack,
beeindruckend, gerade der Verkehrsunfall.
Ja.
Ist krass gut geschnitten.
Ja, und dann auch danach das macht er noch ein paar Mal im Verlauf des Films, so diese Versatzstücke von Gedanken. Da kommt dieses komische Monster aus diesem koreanischen Video, mit dem du am Anfang überhaupt noch nichts anfangen kannst.
Ja,
genau. Und es taucht dann irgendwie auf und dann sind es wie so Gedankenfetzen, die ihn so hin und her reißen, und die kriegst du einfach so hingeschmissen und dann musst du erstmal damit klarkommen. Und auch später diese Szene, wo er bei seinem Arzt ist, dürfen wir jetzt nicht erzählen, aber ihr wisst, was ich meine, wo er sich bei seinem Arzt untersuchen
lässt, ja.
Und die Diagnose dann erzählt bekommt. Wie das montiert ist vom Schnitt her, wenn er erstmal generell der ganze Film, also wie alles geschnitten ist, und dann aber auch, wie Dinge reinmontiert werden, wenn ihn seine Gedanken irgendwo hinwegtragen oder er tagträumt oder sowas in der Art, fand ich gut gemacht, also fand ich schön. Sehr straff.
Ja,
nichts und gleichzeitig aber drumherum. Genau, aber gleichzeitig nicht gehetzt. Also das ist ja oft das, was dann, wenn man das übertreibt, dann kommt sowas Gehetztes, so viel zu kurzer Cut-Rhythmus, und das macht er nicht. Es gibt Szenen, wo er sich Zeit nehmen muss, und das macht er dann auch.
Ja, eben auch so diese Tagtraumsequenz, die fand ich echt wohl dosiert. Also nicht so dieses, dass du irgendwann das Interesse verlierst, weil du immer wieder denkst, ja, ist das jetzt echt? Denkt er sich das nur aus? Sondern einfach nur ein, zwei Szenen und das war's dann. Also nicht so den Hauptschwerpunkt darauf gesetzt, zu versuchen, den Zuschauer zu verarschen. Ja. Fand ich ganz gut.
Das habe ich zwischendrin immer wieder so. Na, erzählt er mir jetzt irgendeine Quatschgeschichte und gleich wacht er auf oder es dreht sich oder es ist jemand anders oder es ist nur geträumt oder es ist nur nachgedacht, aber so schickt er dann immer wieder auf Fährten.
Und was ich auch fand, was der Film immer wieder geliefert hat, sind zwischendurch so Bilder, wo du dir denkst, das ist so ein Frame, wenn ich den jetzt einfrieren würde, so ein klassisches IMDb-Bild, weißt du, wenn du so durchklickst und du hast 14 Bilder eines Films, dann denkst du dir, weißt du genau in diesem Film, welches davon es sein muss. Der Typ in dem ultrateuren Anzug mit dem Hammer in der Hand, der diese komische Wand auf der Baustelle einschlägt. Solche Bilder, wo du guckst, das sieht man sonst nicht. Du siehst einfach nie einen Typen in einem 4.000-Euro-Dollar-Anzug mit einem Hammer ein Loch in die Wand schlagen. Oder dann halt dieser unterschwellige Humor, wenn irgendwie, weiß nicht, dieser Advice mit dem Kühlschrank, du musst den Dingen auf den Grund gehen und wissen, wie die funktionieren, und dann siehst du ihn, wie er da an diesem Kühlschrank und das, was als nächstes passiert. Da sitzt man dann so und denkt sich, okay, so repariert man einen Kühlschrank, verstehe. ja, also er hatte Momente, aber er hatte auch viel so what the fuck, wo ich dann so ein bisschen zurückblieb mit: Sagt mir das jetzt was? Oder habe ich einfach nur zugeguckt und frage mich, was das alles soll? Ein bisschen ambivalent, aber irgendwie fand ich ihn insgesamt positiv. Also definitiv auf der Habenseite.
Ja, doch. Also ich würde jetzt nicht sagen, oh Leute, guckt euch den Film an. Ich glaube, ich habe ihm insgesamt 6 von 10 gegeben. Aber ich würde auch nicht sagen, es war jetzt Zeit, die sinnlos vergeudet ist. Sondern ich fand es echt gut, dass der Film mir von Anfang an nicht gesagt hat, in welche Richtung er geht. Dass man erst denkt, es ist ein Thriller. Dann denkt man vielleicht, oh, da kommt jetzt vielleicht eine neue Liebesgeschichte. Und ne, seine neue Bekannte hat einen Sohn, mit dem muss er irgendwie klarkommen. Aber das ist es dann auch nicht gewesen. Wobei ich sagen muss, den Sohn, den fand ich richtig gut gespielt.
Der war
also Judah Lewis hat das gespielt, und ich habe gerade mal in Wikipedia geguckt. Der war unter den letzten 6 Kandidaten für die Neubesetzung von Peter Parker im Spider-Man, der dann letztlich dann Tom Holland geworden ist. Und der hat ziemlich gleich zum Anfang so eine Szene, wo er unbeobachtet sich wähnt und vor seinem Spiegel tanzt und irgendwie so ein 70er-Jahre-Rocksong irgendwie den Spiegel singt, wo ich dann dachte, genau, da dachte ich mir, alter Falter, der hat ja echt Charisma, der Kerl. Und dann auch so den ganzen Film über, wie er dann so locker lässig an einem Schlagzeug sitzt und er spielt und auf Augenhöhe mit Jake Gyllenhaal ist, wenn er mit ihm redet, wo ich dann dachte, boah, den sollte man mal auf dem Zettel haben. Das ist ein junges Talent.
Ja, ich mochte den auch. Und Naomi Watts wieder zu sehen, seit Mulholland Drive sind wir ja da alle Fans.
Also irgendwie haben wir die ins Herz geschlossen, Robert, gell? Seit
Ja.
Seit Mulholland Drive.
Und auch die macht das super. Insofern wirklich eigentlich eine runde Sache mit einem schweren Thema und einem etwas sperrigen einer etwas sperrigen Aufmachung. Aber auch bei mir definitiv auf der Habenseite. Ich gebe ihm 7,5 Punkte. Ich mochte den irgendwie, aber auch ich würde mich da auch dir anschließen, Andi, dass das nicht so, man kann jetzt nicht so pauschal, wenn mich morgen an der Kaffeemaschine jemand fragt in der Firma, was muss ich denn gucken, dann würde ich auch nicht sagen, hey, guck dir mal Demolition an, da ist hier gute Laune, Spaß und für die ganze Familie. So ein Film ist natürlich nicht, ja, das muss man.
Feel Good Movie, oh, das hatten wir lange nicht mehr.
Genau. Hey, haben wir da nicht Copyright drauf? Sei precious.
Ich weiß nicht, das hatten wir irgendwie beide mal darüber diskutiert, ja.
Ja, das war ja damals, als Precious im Kino lief, dieser Film, wo eine doch sehr übergewichtige Farbige irgendwie ihr Kindheitstrauma verarbeitet hat, von ihrem Vater vergewaltigt und geschwängert worden zu sein und Phil dann irgendwie in dem Zusammenhang den Begriff Feel Good Movie etablieren musste. Ja.
Ja.
Vielleicht nicht eine seiner besten Ideen.
Nee.
Er hatte schon größere Highlights.
Ja, das stimmt. Ein guter Film. Der geht's hier.
Ach, der jetzt. Ich dachte jetzt gerade so, wuch.
Ja, Precious auch, aber Demolition.
Demolition, ja. Ich gebe dem Film, glaube ich, 7 Punkte. Mich hat er hinten raus dann wirklich, und jetzt auch nochmal mit euch darüber zu reden und nochmal ein bisschen drüber nachzudenken und nochmal so, was hat er denn mit mir eigentlich gemacht, während ich ihn geschaut habe? Vielleicht hat er mich anfänglich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, das kann sein. Und wie gesagt, Jake Gyllenhaal, irgendwie habe ich ein bisschen Probleme mit dem gehabt oder vielleicht immer noch. Aber
spätestens bei der Tanzszene hatte er dich doch, oder? Also bei der in der Stadt Tanzszene, wo Jake Gyllenhaal ins Büro tänzelt.
Ja, das war
von
gut.
Von der U-Bahn an bis.
Ja. Ja, das ist natürlich das für mich.
Da hat er sich nochmal richtig schön austoben dürfen, so schauspielerisch.
Ja, ja.
Die mochte ich sehr, die Szene. Die war sehr leichtfüßig.
Das dumme Tanzszenen, ich bin entzückt.
Hallo, ich war großer.
Guckst du noch Musicals?
Ich habe auch schon Musicals gut bewertet jetzt, also bitte.
Andi, du hast 6,5 gegeben, oder?
Ja, jetzt wo ich drüber spreche, ja, er ist doch nicht schlecht. Vor allem, wenn ich auch so denke, das Ende, das geht ja dann auf einmal doch irgendwie schlagartig in eine ganz andere Richtung. Aber so im Nachhinein denke ich, ja, es klingt trotzdem für mich plausibel, dass es irgendwann bei einer Person mal Klick macht, wo ich dann denke, das ist jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie ins Gute oder ins Schlechte, keine Ahnung was geschrieben, sondern ne, klingt so authentisch, kann man sich durchaus vorstellen, dass es bei einer Person, die so mit Trauer umgeht, irgendwie mal dann irgendwann so Klick macht.
So ist, genau, ja. Okay, habe ich jetzt mal eingetragen, weil es kommt ja dann immer auf unsere Webseite.
Genau.
Gut, das bringt uns direkt zur nächsten Kategorie. Manche sagen, es ist die Lieblingskategorie.
Habt ihr das Geräusch gehört?
Ja. Hast du Bier aufgemacht?
Korrekt.
Korrekt. Ich bin ja eben, der Andi hat es angekündigt, in der Anmoderation noch in den Keller gegangen, um Eiswürfel zu holen. Da mache ich den Kühlschrank auf. Weißt du, was nicht drin ist? Eiswürfel. Dafür sind sehr viele tiefgefrorene Croissants drin. Wir haben am Wochenende hier Familienfest und da habe ich schon mal Croissants vorbereitet, die ich dann am Sonntag nur noch auftauen und durchbacken muss. Allerdings ist dafür konnte ich nicht neues Eis einfrieren. Dann habe ich mir gedacht, ach gut, dann gehst du zum Kühlschrank, holst den Bier, mach den Kühlschrank auf. Was ist noch an Bier drin? Erdinger alkoholfrei. Also, ich werde mich heute Abend richtig die Kante geben.
Ah, schade. Ich dachte, du kühlst jetzt deinen Gin mit Magnum Mandel oder so.
Oh.
Damit würde ich rumkühlen.
Warte, ich komme gleich zurück.
Die Kids müssen beim Familienfest auf Eis verzichten. Stefan brauchte das Magnum Mandel für was anderes.
Genau. Was ist bei dir?
Bei mir?
Beide?
Beide, okay, ich fange mal an. Ich habe einen Braumeisterpilz von der Firma Pfungstädter. Das ist irgendwie so die Hipster-Variante von dem klassischen Hessenbier. Und bei dir, Andi?
Ja, bei mir ist es, ich habe hier meine schöne Edelstahlflasche mit Leitungswasser aus dem Harz. Also, ne, ich bin heute sehr abstinent. Wir kriegen es ja sogar von unseren Hörern zu hören, so nach dem Motto, wenn ihr hier besoffen anfangt zu podcasten, dann höre ich euch gar nicht mehr. Also deswegen muss ich da standhaft sein.
Das war ich nicht. Ich fände es super, wenn ihr sauft.
Nee, aber der ja, Punkt ist ich doch, glaube, wir machen das auch nochmal.
Der Punkt ist doch aber, wenn ihr bei in eurer eigenen Sendung nicht saufen dürft, dann kannst du doch hier Asyl quasi.
Asyl saufen sozusagen.
Ja, aber ich habe auch nichts im Haus hier. Nichts im Haus.
Schade. Schlicht ja. Vorbereitet.
Ich glaube, wir haben das mal gemacht, ich glaube, zur 400. Jubiläumsfolge. Da haben wir erst normal eine Folge gemacht und dann hatte ich so ein Kartenspiel. Wie hieß denn das? Oh, komme ich noch drauf. Das habe ich von Holger Klein irgendwie empfohlen gekriegt. Das war so ein Spiel, wo du auf den Spielkarten einfach so Fragen hattest. So nach dem Motto, ne, was würdest du mit 1 Million Euro machen? Oder was glaubst du, ist der Sinn des Lebens. Solche Fragen, über die man sich dann, wenn man Alkohol geschwängert ist, gern mal einen Kopf machen kann. Und ich glaube, da haben wir auch tatsächlich dann ordentlich eingebechert. Damals. Einmal. Aber ich glaube, wir müssen das auch mal einführen.
Ja.
Bei uns. Ja.
Man muss ja nicht trinken, aber
ja, wir haben jetzt auch den Vorschlag gekriegt, gerade in der aktuellen Folge, da hat einer gesagt, achtet mal drauf, wie oft Micha genau sagt. Da könnte man ein Trinkspiel draus machen.
Oh.
Und Phil scheint mit dem Gedanken schon schwanger zu gehen. Also, tja. Da bahnt sich was an.
Da bahnt sich eine Sondersendung an.
Trinkspiel beim Nerd Talk und ihr habt es zuerst gehört.
Genau.
Sehr schön.
Gut, du hast noch einen weiteren Film uns mitgebracht.
Genau.
Und du hast
und zwar
Suspiria geschaut.
Suspiria. Und zwar ist das eigentlich ein Film von Dario Argento, ich glaube aus den 70er Jahren. So ein Trash-Horror-Film aus Italien. Die waren ja damals, glaube ich, relativ in Mode. Und das, was ich gesehen habe, das ist das Remake. Ich glaube, das ist sogar von Amazon ein Original aus dem Jahr 2018. Mit Leuten wie zum Beispiel der relativ bekannten Dakota Johnson aus 50 Shades of Grey, oh. Tilda Swinton und Chloe Grace Moritz spielt auch noch eine kleine Rolle. Das Ganze ist ein Film, ich glaube, der spielte damals in den 70ern, spielte der, ich glaube, in Freiburg. Und heute spielt er in Berlin. In Berlin, ich glaube, der Mitte 80er Jahre. Das heißt, nee. Oder 70er, genau richtig. Da immer zwischendrin war auch immer noch hier über Baader-Meinhof, von Baader-Meinhof die Rede und von der entführten Lufthansa-Maschine in Mogadischu. Und in diesen Zeiten kommt die gute Dakota Johnson namens Susie in dem Film nach Berlin, kommt aus Ohio in die große Stadt Berlin und will da an einer Ballettschule vortanzen. Tanzt vor und ja, alle sind begeistert. Sie wird in die Ballettschule aufgenommen, muss dann aber feststellen, dass da wohl irgendwie böse Geister unterwegs sind. Also die Lehrerin, die sie hat, gespielt von Tilda Swinton, die scheint ein dunkles Geheimnis zu haben. Also der Film erinnert mich schon sehr stark an Black Swan. Man hat so dieses Gefühl, dass Black Swan sich da so doch um einiges bedient hat. Ich weiß natürlich nicht, wie, also ich habe den 70er-Jahre-Film nicht gesehen, aber gerade auch so in einer Aufführung, da gibt es so eine Szene, wo dann auch so die Augen so schwarze Striche sind, wie es bei Black Swan ganz zum Schluss sind, wo Natalie Portman wirklich so diesen schwarzen Schwan hat und die Augen so ganz schwarz, wo ich dann denke, oh, vielleicht war der ja so ein Vorbild dafür, spielt ja auch im Ballettmilieu. Und also ich fand den Film richtig verstörend. Also ich habe lange nicht mehr so einen verstörenden Film gesehen, der wirklich sowas von heftige Szenen hatte. Also es geht quasi damit los, die erste Szene, die einen so richtig verstört, ist, dass sie vortanzt und während sie vortanzt, ist in einem anderen abgeschieden gelegenen Raum irgendwo in dem Trakt eine andere Frau, die gerade bei der Ballettchefin in Ungnade gefallen ist. Und während die Hauptdarstellerin irgendwie so in schwunghafter Bewegung tanzt, siehst du in dem anderen Raum, wie der anderen quasi die Knochen brechen, wie der Arm ausgekugelt wird und quasi immer so ein Gegenschnitt. Und du siehst immer, eine Bewegung in dem einen Raum macht einen Schaden im anderen Raum. Fand ich sehr, sehr spannend, aber echt heftigst verstörend. Und das Spannendste daran ist, ich habe den Film geguckt, habe mir gedacht, okay, du drückst auf Play, Film geht los, alles gut. Film geguckt, Ich war verstört. Danach habe ich mir gedacht, okay, jetzt guckst du noch mal den Original Suspiria, den gibt's auch bei Amazon Prime, guckst dir da wenigstens mal den Trailer an. Und selbst um mir da den Trailer von dem alten Film anzugucken, der ja nun wirklich trashig ist, musste ich meinen Kinderschutz-PIN-Code eingeben. Wo ich dann denke, Leute, ich habe hier brechende Knochen, ich habe offene Brüche gesehen, das ist kicki, aber für so einen 70er-Jahre-Trash-Film, da muss ich einen PIN eingeben. Ja, auf alle Fälle, also den kann ich echt empfehlen. Das ist ein ziemlich langer Film, der geht 2,5 Stunden. Aber ich finde, manche Filme, die brauchen auch diese Zeit, um diese ganz besondere Atmosphäre zu kriegen. Ne? Man kriegt nicht von Anfang an mit, dass da irgendwas schief läuft. Und das kommt dann erst so ganz langsam. Und ich fand den wirklich, wirklich gut. Zum Ende hin vielleicht so ein bisschen abgedreht. Aber bis dahin echt ein richtig guter Ritt auf der Entsetzensskala.
Okay.
Den würde ich durchaus 8 Sterne geben.
Was?
Krass. Ja.
Irgendwie so Tanz, das hat mich ja relativ schnell, das ist ja auch bekannt, aber Horror hat mich halt gar nicht. Ich glaube, ich hätte ihn gerne in der Sneak geguckt, aber um ihn jetzt anzuschalten, da traue ich mich, glaube ich, fast nicht.
Also ich habe mir vor einem Monat mal den Trailer angeguckt und den fand ich schon so heftig, wo ich dann dachte, oh, den willst du unbedingt mal gucken. Also richtig, wo man sich dann denkt, ja, das ist nicht nur so billige Action und hier ein bisschen Blut und da ein bisschen Blut und die Kamera guckt drauf, sondern der hat echt so was, ja, so eine Mischung aus wirklich so krasse, wie gesagt, man sieht einen offenen Bruch, ein Schienbein, wo der Knochen rausguckt, aber nicht so gore-mäßig, wie man das von Hostel kennt oder so, sondern der Film zieht auch so vor allem, finde ich, so seinen Grusel daraus, dass diese ganzen Tanzlehrerinnen auch alle sehr kuriose Personen sind, so eine verschworene. Wie
auch im echten Leben, kann ich dir sagen.
Ja, glaube ich. Also, ne, es ist nicht nur so blanke Gewalt, sondern auch so dieses, oh, die haben ein böses Geheimnis, oh, was treibt die um? Oh, die gucken schon so komisch, die sind so, weiß ich nicht. Das war da doch, also mich hat die Atmosphäre echt ziemlich mitgerissen.
Und hat es Schock, nicht, also, ach Gott, wie heißt das Wort? So Jump Scares oder ist es eher so ein gemütlicher, der den Horror so aus der Atmosphäre und den Bildern zieht?
Ja, ich glaube schon eher so aus der Atmosphäre. Also so Jumpscares eigentlich relativ selten. Also man sitzt nicht da, sondern du weißt dann immer schon, oh, jetzt passiert auch wirklich was. Und dann passiert auch was. Und nicht so dieses, ne, man wird gerne mal verladen, so nach dem Motto, oh, jetzt wenn sie an die Tür zumacht, dann steht dahinter einer und ach, steht wieder keiner und na, sondern wirklich, du weißt, da wird jetzt gleich was passieren. Also, fand ich. Also so erschrocken aufgrund von irgendwelchen Jumpscares habe ich mich nicht, sondern man war sich dann in den Szenen dann schon bewusst, dass da gleich irgendwas Böses passiert. Richtig
böse. Okay. Also da bist du bei uns beiden an der falschen Adresse.
Okay.
Vielleicht sind unsere Hörer und Hörerinnen jetzt total begeistert, dass es im Sneakpot auch mal Horrorfilmempfehlungen gibt. Das bedienen wir ja sonst recht selten. Haben wir früher zu Sneak-Zeiten, wo wir wirklich noch aktiv regelmäßig in die Sneak gegangen sind und diese Sendung ihren Namen bekommen hat, noch öfter gemacht, solche Horrorfilmbesprechungen. Aber
wir sind jedenfalls nicht rausgegangen.
Nee, wir haben die dann immer schon mitgeguckt, aber ob wir die dann mit viel Punkten bedacht haben, ist wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, wie sie vielleicht verdient gehabt hätten, der ein oder andere.
Ja. Okay. Ja, müssen wir eher über die 3. Staffel Designated Survivor sprechen, was, Stefan?
Die habe ich doch schon besprochen vor 4 Wochen, oder?
Ja, ich auch.
Echt?
Aber ich fand die ganz gut eigentlich wieder. Und ich finde es traurig, dass die Serie jetzt abgesetzt wurde.
Die ist abgesetzt?
Ja.
Ach.
Ne, vor allem, wo es ja noch so einige Handlungsstränge gibt, wo man sich dann denkt, nee, so richtig auserzählt war die Serie nicht. Und letztens kam dann die Meldung, ja, es wird komplett abgesetzt. Fand ich dann doch ein bisschen sehr traurig.
Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja. Dafür gibt es ja jetzt ein koreanisches Remake. Hast du das mitgekriegt?
Da habe ich den Trailer, glaube ich, geguckt. Und da dachte ich mir, ach, das ist ja nicht schlecht. Drück Play. Und dann reden die halt koreanisch. Denke ich mir so, ah ja, das hatte ich ja schon mal bei Haus des Geldes den Fehler gemacht mit hier Spanisch und so. Ja. Schalt's um auf Deutsch, ist halt keine deutsche Tonspur.
Oh.
Das war mir dann doch ein bisschen anstrengend.
Dafür ist mein Koreanisch nicht gut genug.
Ja.
Obwohl wir gerade bei abgesetzten Serien sind, Das Santa Clarita Diet ist auch abgesetzt worden nach der dritten Staffel.
Oh no.
Aber The Expanse, und ich werde nicht müde, The Expanse als die beste Sci-Fi-Serie der aktuellen Zeit zu preisen, hat jetzt ein Veröffentlichungsdatum für die vierte Staffel. Das ist, glaube ich, der 19. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Jedenfalls Dezember bei Amazon. Und ist verlängert worden für eine fünfte. Insofern, an der Front ist alles gut.
Aber da muss man sich auch wirklich konzentriert hinsetzen, ne?
Expanse ist nichts zum, Nebenhergucken, das ist richtig. Dazu ist die Story zu komplex. Aber es ist einfach so toll.
Das hatte ich mal versucht hier auf dem Ergometer im Fitnessstudio angefangen, dachte, nee, komm, das kannst du knicken. Also so für nebenbei, das geht nicht. Die musst du entweder ganz gucken oder gar nicht.
Richtig. Da habe ich auch, also genau so würde ich das auch sagen, weil da konnte ich auch keine Störung oder sowas dulden. Das konnte ich immer erst gucken, wenn ich wusste, jetzt bin ich ungestört, jetzt kommt hier keiner rein und fängt an, hinter mir irgendwas zu räumen oder so, sondern alle schon im Bett. Jetzt kann ich mir die Expanse anmachen. Kopfhörer auf und dann los.
Da habe ich mich irgendwie noch nicht dran gewagt oder so. Wir haben jetzt, nachdem, man kann es nicht zu oft empfehlen, Queer Eye ja leider fertig ist für uns schon nach 8 Folgen. Hast du Queer Eye geschaut, Andreas?
Nein.
Solltet ihr machen. Famos. Ah. Wirklich gut. Eine Makeover-Serie.
Es gibt immer so viele Serien, die ich eigentlich gucken müsste. Also ich habe jetzt noch Fleabag, die zweite Staffel offen. Jetzt habe ich The Orville angefangen und Salvation habe ich auch noch angefangen. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles gucken soll. Vor allem nicht im Sommer.
Ja. Orville will ich auch noch anfangen.
Stress.
Ich habe jetzt noch eine dazu. Die habe ich jetzt auch gerade erst angefangen auf Empfehlung unseres gemeinsamen Hörers Bullion. Der jetzt vor 2 Tagen oder so oder 3 in seinem Blog Halt and Catch Fire empfohlen hat.
Oh ja.
Habe ich gestern angefangen. Fängt ein bisschen mühsam an, die erste Folge, aber zweiter Teil von der ersten Folge war dann, hatte dann auch einen sehr schönen Flow und wir werden das wohl weiter gemeinsam weiterschauen. Also mit meiner Frau zusammen.
Haben wir vom Kinocast Erik auch schon empfohlen bekommen, glaube ich, mehr als einmal. Ja.
Hat mir mich ja auch schon empfohlen.
Ja, bin ich aber auch noch nicht zugekommen.
Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Tut mir leid, Erik.
Ja, vielleicht hat es auch nur mir damals geschickt. Ich weiß jetzt nicht mehr 100%, aber.
Ach so. Sicherlich, dann hast du es natürlich nicht weitergeben, dann bist du schuld. Aber sein Glück.
Vielleicht. wenn es an dich hätte adressieren wollen, hätte es ja machen können.
Ja, spätestens seit Breaking Bad weiß man ja, manchmal braucht so eine Serie auch durchaus mal eine ganze Staffel, um so langsam in Gang zu kommen, ne?
Das kriegt sie halt bei mir echt nicht. Wenn es irgendwie 3-4 Folgen mich da nicht hat, dann habe ich keine Lust mehr, Zeit zu verschwenden. Ich habe andere Sachen zu gucken. Oder nicht zu gucken.
Oh, wenn ich denke, was ich verpasst hätte, wenn ich Breaking Bad abgebrochen hätte.
Boah. Mit Staffel 3.
Ich habe ja jetzt vor kurzem hier auch Tschernobyl geguckt, ne, wo sie alle sagen, oh, beste Serie aller Zeiten. Wo ich dann denke, nee, Breaking Bad war tatsächlich noch besser.
Tschernobyl, dafür braucht man Sky, oder? Oder wo läuft das?
Richtig. Ja, das lief bei Sky. So ein hier Probemonat und dann einfach alle 5 Folgen durchgeknallt. Sind ja jeweils so 60 Minuten lang. Ach so. Das ging dann tatsächlich mal.
Ja.
Ich meine, hat sich echt gelohnt, aber beste Serie der Welt würde ich auf alle Fälle nicht sagen.
Ist das Horror oder was ist das?
Nee, das ist quasi so eine, ja, mehr oder weniger Dokument.
Doku, okay.
So ein Doku-Drama, basierend natürlich auf wahren Fakten zur Tschernobyl-Katastrophe 1986. Ne, siehst es halt alles aus verschiedenen Perspektiven. Einmal die Leute aus dem Kernkraftwerk, dann so ein Feuerwehrmann, der da reingeschickt wurde, dann seine Frau und dann welche von den Parteifunktionären, die dann gucken müssen, dass sie das alles da organisiert kriegen und möglichst unter den Tisch gekehrt kriegen. Und hat echt eine richtig tolle, düstere Stimmung, tolle Charaktere. Es sieht alles bitter böse aus. Hat mich auch sehr, sehr mitgenommen. Und ja, 9 von 10 Sternen auf alle Fälle. Aber beste Serie aller Zeiten. Na, würden mir wahrscheinlich noch andere einfallen.
Okay. Könnt ihr euch noch dran erinnern, damals an Tschernobyl?
Ja, so ein bisschen durchaus, ja. Ich bin ja schon so ein Gesetzesalter.
Ja, also ein bisschen auch. Ich,
ach, bei euch, aber, ja, wie war das? Da war, lebtest du ja noch in dem Land, das es jetzt nicht mehr gibt.
Das ist richtig. Ja, ich sag mal, ich war ein kleines Kind, insofern vieles ist da auch verwaschen und man vermischt dann Erinnerungen mit Dingen, die man im Nachhinein darüber gelesen hat oder die man erzählt bekommen hat oder so. Soweit ich das jetzt weiß, nicht von damals erinnere, sondern weiß, ist, dass ja in der DDR zum Teil die Informationen alle ein bisschen spät waren, aber da war Berlin natürlich ein bisschen anders gelagert, weil wir einfach Westfernsehen empfangen haben.
Ach so, ja,
klar. Und insofern war die Informationslage da vielleicht auch eine andere, wenn du das denn geguckt hast, war ja nicht erlaubt und gab sicherlich auch Leute, die so treu doof waren, dass sie es nicht gemacht haben, aber in unserem Haushalt gab es durchaus diese Module in den Fernsehern, die man umschalten konnte und dann konnte man Westfernsehen gucken und das haben meine Eltern auch getan und insofern wussten die vermutlich dann eben denselben Kenntnisstand, den man aus der Tagesschau haben konnte. Und ja, dann, ich erinnere mich halt an irgendwie nicht draußen spielen können dürfen und andere Vorsichtsmaßnahmen, aber verstanden hat man das in dem Alter natürlich nicht. War mir nicht klar, was Strahlung und Zeug ist.
Ja, da gab es halt immer große Sondersendungen, wo sie versucht haben, den Leuten zu erklären, was denn Becquerel sind und was das für eine Einheit ist und wie viel davon noch verträglich sind und auf welche Dauer und keine Pilze essen, fand ich auch spannend. Heute habe ich einen Artikel gelesen zum Thema Pfifferlinge, ist ja gerade wieder Pfifferlingssaison und die meisten Pfifferlinge, die hier in Deutschland serviert werden, die kommen eigentlich aus dem Ostblock, teilweise auch aus der Ukraine, also Nähe Tschernobyl, wo man sich dann denkt, gerade die waren es ja damals, wo man gesagt hat, oh, da reichert sich, ich glaube Cäsium war das ganz besonders dran an, aber es soll wohl unter den Grenzwerten liegen, immerhin.
Ja, krass. Ich weiß auch noch.
Doch mal, halt doch mal so ein Geiger-Müller-Zielrohr an seine Pfiffer. Ja, guck mal, was passiert, ja.
Gehst weißt du noch, das damals stellst die Pfifferling-Platte und hältst das Ding dran. So, das kann man ja nicht essen.
Ich weiß noch, dass ich damals im Physikunterricht saß und als wir das erste Mal so Strahlung und so Kram behandelt haben und der hatte dann so ein Geiger-Müller-Zielrohr, also genau dieses Geräusch, was du eben imitiert hast. Und der Physiklehrer fand es irgendwie einen lustigen Spaß, damit so durch die Reihen zu gehen und sich so umzugucken, wo er das so dranhalten kann. Und dann sah er, ich glaube, war das mein Kumpel oder ich? Wir hatten beide so eine Uhr. Jedenfalls so eine Uhr mit so Leuchtziffern. Und er kam dann so ran und hielt das so, wie alt mögen wir gewesen sein? Was weiß ich, 7. Klasse, 6. Klasse, irgend sowas. Und hielt das dann so an die Uhr dran und das Ding dann so sofort durchgedreht. Also irgendwie, okay, dann ist es halt das 100-fache von der Hintergrundstrahlung. Ist immer noch wenig bis nichts, aber das Gerät dreht halt durch im Vergleich zu vorher. Bis du da irgendwie so was verstellst oder keine Ahnung. Und er meinte dann nur irgendwie so, ja, das sind diese Selbstmörder und ist dann weitergegangen. Und wir saßen und da und guckten so unsere Uhren an und dachten so, what?
Man wollte sie sich gleich vom Arm hacken.
Ja, so ungefähr. Am besten mit Hand ab, sicherheitshalber.
Ja, ich glaube, das war dieses fluoreszierende Zeug da drin, ne?
Ja, klar.
War das so?
Ah, da gibt es auch so Geschichten, habe ich noch so einen Artikel gelesen von jetzt tue ich mich mit dem Jahrzehnt falsch wahrscheinlich. Also da war auf jeden Fall Fernsehen noch schwarz-weiß. Von den Frauen, die das in den USA verarbeitet haben. Diese fluoreszierende Farbe, als die rauskam, die war ziemlich radioaktiv am Anfang, bevor man da irgendwie richtig verstanden hat, was man da tut. Und da gab es so, in diesen Fabriken haben halt mehrheitlich Frauen gearbeitet und die hatten dann halt diese Farbe und haben das mit ganz feinen Pinseln auf zum Beispiel Ziffernblätter von Uhren gepinselt. Mhm. Und wenn diese Pinsel dann so ausfransen, dann musst du die einzelnen Pinselhaare ja wieder zusammenkriegen. Und wie machst du das? Naja, du nimmst den Pinsel in den Mund und machst das mit Speichel.
Ja.
Diese Frauen lebten relativ zeitig danach alle nicht mehr. Also was heißt zeitig? Die sind halt mittlerweile alle tot, obwohl sie vielleicht noch als alte Omis jetzt am Leben sein sollten, sind sie alle nicht mehr. Die haben dann teilweise auch, weiß nicht, dann haben sie diese Farbe sich auf die Zähne gestrichen, um am Samstagabend auszugehen, damit sie so glänzendes, weißt du, so ein strahlendes Lächeln und so. Und ich meine, das ist halt, man wusste es nicht besser und niemand hat es ihnen gesagt vielleicht. Vielleicht wussten andere Leute es und hat es ihnen nur nicht gesagt, keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Reportage mal irgendwann gesehen, da rollst du die Fußnägel hoch, wenn du quasi weißt, was das tut und dann solche Erzählungen hörst, wie das damals gewesen ist. Schon krass.
Heftig. Ja. Na, die krasseste Szene fand ich in Tschernobyl eigentlich, wo dann darüber gesprochen würde, was denn noch hätte alles passieren können. Also das, was da passiert ist, war nun wirklich noch nicht das Schlimmste, was da hätte passieren können, sondern es ging irgendwie darum, dass dieser Reaktorkern wohl immer noch weiter sich aufgehitzt hat und dann langsam durch den Beton auf dem Boden durchgeschmolzen ist. Und wäre der da durchgeschmolzen, haben sie dann erklärt, dann wäre quasi ganz Europa entvölkert worden, weil dann wäre da zigfach so viel radioaktive Energie freigesetzt worden. Und dann denkt man sich, meine Güte, man hat damals das Gefühl gekriegt, die haben das da alle nicht geschissen gekriegt und alles nur so Notlösung und behelfsmäßig, aber letztlich haben sie es dann doch gewuppt gekriegt. Halbwegs.
Krass.
Und alles schön mit düsterer Musik untermalt. Ja? Echt viel gut Movie. Das Richtige für einen lauen Sommerabend.
Ja, gut. Der Sommer neigt sich ja so langsam.
Genau.
Dann kann man dann auch.
Was hier neigt sich nur überhaupt nichts. Ich schwitze immer noch.
Ja, man riecht ein bisschen.
Ja, du mich auch.
Wo wir eh gerade bei Heim und Garten sind.
Überleitung aus der Hölle. Mach weiter.
Der eigentliche Grund. Nein, natürlich wollten wir mit dem Andreas. Wieso will ich eigentlich immer Phil sagen? Es tut mir echt ein bisschen leid. mit dem Andreas sprechen. Das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Die ursprüngliche Idee oder weswegen ich dich angesprochen habe, ob du mal zu uns in die Sendung kommst, war ein Post von dir, wo du zu einem WhizWip, was ich sehe, wenn ich Podcast höre, jetzt redet hier irgendein Gerät mit mir, hast du gezeigt, wie du gerade eine Sprenkelanlage für den Garten, glaube ich, für Heimautomatisierung genau, vorbereitest. Richtig. Und da dachte ich mir, ja, lass es doch mal ein Fachmann, der kann mit uns über die wichtigen Themen dieser Sendung.
Jawohl. Ja, da habe ich gerade am Küchentisch gesessen und habe so eine kleine Bewässerungsanlage zusammengebastelt.
Die sah für mich so aus, als ob du damit irgendwie so ein halbes Feld bewässern könntest.
Nee, die ist eigentlich nur, wir haben so eine ganz kleine Blumentreppe, da stehen so 8 Blumentöpfe drauf, die stehen bei uns unterm Vordach und unterm Vordach kriegen sie ja auch keinen Regen ab. Und da haben wir uns gedacht, wir sind faul und ja, anstatt, ne, meistens ist es dann so, entweder denken wir hier beide im Haus dran und bewässern sie dann doppelt oder denken immer, na, der andere wird schon und dann kriegen sie halt nichts ab. Und jetzt haben wir uns gesagt, ey, komm, wir kaufen mal so einen Bewässerungsautomaten, ich glaube, der hat 45 € gekostet und mit dem kannst du dann tatsächlich ganz gut bewässern. Kannst ihm einstellen, so und so lange soll er bewässern und das alle XY Stunden und so häufig am Tag so eine gewisse Menge und das ist dann ganz praktisch.
Okay.
Für faule Leute halt.
Das war's für mich.
Ja, und sowas haben wir letztes Jahr im großen Stil gemacht, ne, weil es ist ja immer so, man kümmert sich und hegt und pflegt den Garten und irgendwann willst du dann aber mal 2 Wochen in Urlaub und gerade letztes Jahr hat man das ja gesehen mit dem Sommer, wenn da wirklich wochenlang kein Regen fällt und über 30 Grad sind, will man auch nicht immer die Nachbarn rüberscheuchen und sagen, hier, ihr müsst morgens und abends hier mal unseren ganzen Garten hier bewässern.
Nur eine Stunde haben wir uns dann schnell.
Genau.
Und morgens allem, und abends je eine Stunde.
Ich war es dann vor allem auch leid, dann immer abends selber immer noch so durch den Garten zu gehen, eine halbe Stunde mit einem großen hier Wasserschlauch und da alles zu bewässern und habe mir dann gedacht, nee, das müsste doch besser gehen. Da haben wir uns dann tatsächlich von Gardena so ein Bewässerungsset gekauft, mit dem du wirklich ganz passgenau Düsen ganz genau an den Pflanzen setzen kannst. Das heißt, du musst da nicht wirklich einen ganzen Quadratmeter einwässern, sondern quasi packst diese Düse direkt da an die Wurzel und da tropft dann ganz langsam dann das Wasser rein. Haben wir auch so einen Bewässerungscomputer an einen Außenanschluss rangeschmacht und jeden Morgen und jeden Abend wird 30 Minuten lang bewässert. Komplett. Oh.
Misst der irgendwas? Also weiß ich nicht, wenn es jetzt die ganze Nacht geregnet hat. Oder wird dann auch morgens bewässert?
Das ginge theoretisch auch. Man könnte da noch so einen Regensensor anschließen, dass man dann sagt, okay, ne, wenn es hier feucht ist oder wenn eine gewisse Menge an Wasser, an Regen gefallen ist, dann soll er halt nicht bewässern. Aber da habe ich mir dann gedacht, ich glaube, das Teil kostet 40 € und ich sag mal, im Normalfall, wenn ich jetzt hier zu Hause bin und weiß, oh, das sieht nach Regen aus, komm, ich drehe das Ding mal ab, dann bewässert er halt auch nicht. Da dachte ich mir, okay, die 40 € musste erstmal an Wasserkosten raus haben, dass sich das Teil dann wirklich rentiert. Also das war es mir dann doch nicht wert.
Außerdem hast du ja was von einem Vordach gesagt. Also
Ja, das Vordach, wie gesagt, da steht ja nur so eine kleine Treppe und unser ganzer Garten, der hat ja, also das Grundstück hat knapp 800 Quadratmeter und dann haben wir hier ein Hochbeet und da nochmal eine lange Hecke von 20 Metern. Das will alles bewässert werden. Da hast du halt einmal den großen Aufriss, musst da diese ganzen Schläuche und Leitungen und Zweigverbindungen und Düsen reinsetzen, aber dann hast du auch wirklich Ruhe. Also ein so ein Kräuterbeet, wo 9 verschiedene Kräuter drin sind, da machst du einen langen Schlauch rein, machst dann 9 von diesen Düsen rein, hast so eine Halterung, die du wirklich dann passgenau da an die jeweiligen Pflanzen setzen kannst und dann wird morgens und abends eine halbe Stunde lang so langsam auf dem Basilikum getröpfelt.
Und wie lange hast du gebraucht, um alles, also ich meine, wenn du sagst 800 Quadratmeter, ich weiß nicht, ob jetzt alles unmittelbar in Hausnähe ist oder ob du da irgendwo auch mal 15 Meter Schlauch vergraben musstest, bis alles aufgebaut und verteilt und so, dass man es jetzt nicht unmittelbar sieht, dass es nicht rumliegt, wie habe ich gerade aufgebaut, muss ich noch schön machen? Wie lange hat das gedauert?
Insgesamt waren das vielleicht so 2 Tage, so dass man hier nochmal ein bisschen und da nochmal ein bisschen, also an einer Stelle musste ich dann tatsächlich mal so 2 Meter den Rasen ein bisschen ausheben, dass ich dann den Schlauch da unten reinlegen konnte. Ansonsten habe ich ihn ja einmal direkt am Haus entlang geführt. Sieht dann vielleicht nicht ganz so toll aus, aber eine andere Möglichkeit hätte es da halt nicht gegeben, um von Wasseranschluss einmal wirklich auf die komplett entgegengesetzte Hausseite zu kommen. Da hätte ich ja sonst irgendwie 30 Meter lang unterirdisch mal den Schlauch verlegen müssen. Das wollte ich mir jetzt nicht zumuten. Aber das ist jetzt echt optimal. Also, ne?
Also man einfach spart wirklich. Einmal unterm Haus durch, stell dich nicht so an.
Ja, genau. Und das spart vor allem ja nicht nur Zeit, ne, weil ich brauche jetzt nicht jeden Abend eine halbe Stunde lang da durch den Garten rennen, sondern es spart ja auch noch Wasser, ne, weil nicht komplett großflächig bewässert wird, sondern wirklich passgenau dann jeweils an den Pflanzen. Und diese Düsen kannst du auch jeweils einstellen, dass du sagst, okay, jetzt der Basilikum, der braucht halt nicht so viel, aber dafür halt Rosmarin, da soll es halt ein bisschen mehr rauströpfeln, der kriegt ein bisschen mehr Wasser ab. Also das ist schon ein durchdachtes System.
Das ist cool.
Aber das ist dann schon so, also dieser Computer macht vorne auf quasi und dann ist der Schlauch unter Druck und jede einzelne Düse ist von dir irgendwie mal so eingestellt worden, wie viel da sozusagen rauskommt.
Genau.
Der ganze Schlauch steht dann einfach unter normalem Wasserleitungswasserdruck und dann spritzt es überall, wo offen ist, was raus. So
verstehe genau, ich das da so. Ist noch so ein Gerät zwischengeschaltet. Ich hatte auch noch mal hier so ein Rasensprenger, die so hin und her gehen, gibt's ja auch. Ne? Hat nur für einen so ein Hochbeet so einen Rasensprenger genommen, aber da hat sich dann rausgestellt, wenn du den eine halbe Stunde lang auf dem Hochbeet laufen lässt, dann ist das Hochbeet ein Swimmingpool. Den musste ich dann leider wieder abbauen.
Geht so.
Aber man lernt. Bleibt nicht aus. Ja, und das Gute ist, wenn man jetzt noch mal irgendwo was Neues gepflanzt hat, ne, nimmst du einfach den Schlauch, schneidest den durch, setzt da so einen Verbinder rein und machst dann eine Abzweigung und kannst dann weiter verzweigen und neue Pflanzen damit bewässern.
Ah, das klingt gut. Ich habe dieses System im Baumarkt auch schon gesehen und habe überlegt, so, oh ja, das wäre was für den Garten, aber ich habe im Garten zwar Wasser, aber keinen Strom. Und jetzt bräuchte ich erstmal eine Solaranlage und Strom und dann könnte ich mir über sowas Gedanken machen, aber.
Ja, aber Strom brauchst du dafür gar nicht.
Naja, aber
du brauchst quasi nur Wasser und dieser Bewässerungscomputer, den drehst du ja quasi auf den Wasserhahn drauf und da sind Batterien drin, ganz stinknormale Batterien, die halten auch lange und der muss ja einfach nur wissen, ne, der hat eine digitale Uhr da drin und dann sagt er, okay, alle 12 Stunden mache ich hier Ventil auf und 30 Minuten später wieder zu und das kriegt er mit der Batterie hin, also Strom brauchst du gar nicht.
Das war jetzt eine sehr teure Information, danke. mal gucken.
Ja, das Doofe ist ja immer, finde ich, Gardena ist ja immer ein bisschen teurer, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die haben mich auch noch nicht enttäuscht. Ne? So mit anderen Gartensachen, da denke ich immer, wer billig kauft, kauft zweimal.
Ich kaufe demnächst einen zweiten Gartenschlauch für hier.
Siehst du, solche Sachen.
Jetzt schon auf die Nerven.
Und gerade dieses Gardena-Kram kostet dann mal was. Hab mir jetzt auch so einen Rasenmäherroboter gekauft. Das war für mich die beste Anschaffung dieses Jahr.
Ein Igelschredder.
Ja, nee, der läuft ja nur tagsüber. Ne? Und die Igel kommen ja immer abends raus. Ja, das ist ganz wichtig. Also der läuft bei mir von 9 bis 17 Uhr. Ich muss ja aufpassen, ich bin ja bei den Grünen. Ne? Also von daher. Das darf nicht rauskommen. Also das ist echt die beste Anschaffung, die ich dieses Jahr getätigt habe. Weil mein Problem ist immer, wenn gutes Wetter ist, will ich Radfahren. Das Doofe ist, wenn gutes Wetter ist, musst du Rasen mähen. Ne? Und wenn es regnet, kannst du keinen Rasen mähen, kannst auch kein Rad fahren. Und wenn ich dann immer denke, oh geil, schönes Wetter, jetzt eine Radtour, ah scheiße, der Rasen steht schon wieder so hoch, ja Mist, keine Radtour, Rasen mähen. Und jetzt hole ich immer schön mein Fahrrad aus dem Gartenhaus und sage, Dankeschön, dass du hier die Scheißarbeit machst und ich kann ein bisschen rumfahren.
Das ist gut. Mhm. Dafür ist sie da, die Heimautomatisierung, ja.
Genau, aber da hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis das so richtig rund lief. Man muss ja diesen ganzen Begrenzungsdraht wirklich komplett einmal ums Grundstück machen und das ist schon eine Plackerei.
Achso, den musst du auch quasi neben deinem Schlauch dann eingraben.
Ja, den musst du eigentlich so quasi immer ums Grundstück komplett rummachen und wenn du jetzt, was weiß ich, hier so eine Rasenkante hast, dann musst du, oder wenn du da so ein eingefasstes Beet hast, dann musst du den Draht so ungefähr 10 Zentimeter vor den Pflastersteinen zum Beet hinlegen, damit der Rasenmäher halt weiß, okay, da darf ich nicht weiterfahren. Und da hast du dann aber auch gerne mal das Problem, nachdem du den Draht einmal verlegt hast, merkst du dann nach ein paar Tagen, okay, der hat jetzt aber nicht komplett alle Grashalme erwischt, du musst den Draht wieder rausholen und noch ein bisschen näher an den Kantenstein sitzen. Also da hat man dann ein bisschen Spaß. Aber wenn es klappt, dann ist es echt prima.
Das ist gut. Dann gucke ich mir wieder mal unsere 25 Quadratmeter, na, es sind keine 25, es sind eher 15 Quadratmeter Rasen an. Und dann, ja. Oh, da, das kann ich, Glück, also ja. Während ich das Fahrrad aus dem Schuppen hole, kann ich dann noch Rasen mähen.
Super.
Das ist wirklich.
Einfach mit dem Fahrrad platt fahren.
Nee, wir haben so ein Spindelmäher und da fährst du irgendwie zweimal längs, einmal quer und dann hast du es.
Ja.
Das halt, muss man halt dann einfach auch ein, zweimal die Woche machen. Gut, im Moment mache ich da gar nichts, weil es ein riesiger Erdhaufen ist.
Ja, das wird schon noch wieder.
Ja, aber die Steine hier vom Wohnzimmer, die sind schon fertig. Sieht schon wieder hübsch aus.
Sehr gut.
Ja.
Wir haben jetzt auch einen Batteriebetrieb, also einen akkubetriebenen Rasenmäher. Und das ist natürlich einfacher als so ein Spindelmäher, den hatten wir auch vorher. Das, was ich an dem Spindelmäher schwierig finde, ist, wenn du so Ecken hast irgendwie, wo du gerne nochmal so ein bisschen genauer nochmal in so eine etwas eigenwillig geformte Ecke, wo du nicht mit Schwung rein kannst, nochmal irgendwie nochmal um die Ecke mähen willst oder an genau so einem Randstein entlang oder so. Das geht mit so einem Spindelmäher nicht, weil der braucht immer Schwung, damit er sich dreht. Und den Schwung kannst du in der Ecke möglicherweise gar nicht holen. Aber wenn du ihn nur so langsam drüber schiebst, dann tut er ja nichts. Und da bin ich dann immer verzweifelt und deshalb braucht es jetzt ein batteriebetriebenes Gerät.
Ich hab
jetzt, weil, wie gesagt, kein Strom im Garten hast.
Ja, das ist schon blöd.
Also Benzinmäher ist Quatsch, weil ich meine, für das bisschen Rasen, was wir da haben. Aber Batterie, das ist gut. Also mit einem Akku hält er, also es gab zwei Akkus dazu zu dem Ding. Ist so ein ganz billiger von so einer Baumarktmarke. Und mit einem Akku hält er im Moment die Rasenfläche komplett durch und da ist auch noch was übrig. Ich nehme an, wenn der Akku mal nachlässt, dann wird es irgendwann so Pi mal Daumen genau aufgehen. Und das ist in Ordnung so.
Ja, Akku, nicht schlecht. Habe ich auch im Rasentrimmer drin.
Rasentrimmer. Und auch im Roboter, oder? Der hat ja auch einen.
Genau, richtig, ja.
Also, es wäre geil, wenn das so ein Benzinroboter wäre. Also, so 9 bis 17 Uhr, die Nachbarn fangen an, auf das Teil zu schießen, jeden Tag.
Nervt ja, ich hab die extra gefragt, ey Leute, stört der irgendwie? Ist der zu laut? Ich meine, ich hatte den dann 7 Tage die Woche am Laufen. Boah. Aber du hörst den ja nicht. Und die haben auch gesagt, nö, lass den mal laufen, kein Problem. Jetzt habe ich den aber, Mittwoch hat er frei und Sonntag hat er auch frei.
Aha.
Ja, aber das ist, ne, ich habe vorher auch viele YouTube-Videos geguckt hier, ne, guckt man ja immer so, was haben Leute für Erfahrungen mit und alle haben immer erzählt, ja, und dann liegt man dann schön im Garten und dann guckt man dem Ding beim Arbeiten zu und ich meine, ja, ihr Spinner, alles klar. Und kaum ist das Ding fertig, setzt du dich hin, guckst zu, ja, jetzt fährt er dahin, oh, da muss er jetzt umdrehen und oh, da steht noch ein bisschen was und dann kommentiert man das erstmal die ganze Zeit. Das braucht dann erstmal so ein paar Tage, bis man sich daran gewöhnt, ja, der macht das jetzt alles automatisch, der kriegt das schon hin.
Ja. Wir haben so Staubsaugroboter.
Mhm.
Da ist auch die ersten Tage, dass man immer wieder guckt und ah, wo ist ja, denn ja. Jetzt hier? Was macht denn da?
Oh, da liegt aber noch, da müsst ihr noch mal fahren.
Ja, genau.
Es freut mich heute noch wahnsinnig, wenn ich in der Arbeit sitze und dann kommt irgendwann zu der vereinbarten Uhrzeit diese Notification mit der kleinen Reinigungskarte auf meinem Telefon dann sehe ich, was er gemacht hat. Oder manchmal fährt er sich irgendwie fest. Das macht er zum Glück sehr, sehr selten. Aber es erfreut mich immer mit Freude, wenn ich dann, oder jetzt gab es so Zeiten, da war meine Freundin zu Hause. Und dann sieht man dann so, wie sie den über tags vielleicht irgendwie 3-4 Mal benutzt, um ihn immer die Räume machen zu lassen, in denen sie gerade selber nicht ist. Und da kann man die Wanderung nachverfolgen. So.
Das ist aber schon ein bisschen Überwachung, oder?
Ja, das wäre mir schon wieder ein bisschen zu viel.
Das ist sehr unterhaltsam, wenn du dann siehst, so, er hat jetzt die gesamte Wohnung gemacht, außer das Kinderzimmer. Und da weiß man genau, okay, dann haben sie im Kinderzimmer die Tür zugemacht, haben da gespielt und dann der Roboter ist draußen rumgefahren.
Wobei, ich muss ja zugeben, wir haben ja jetzt seit Anfang des Jahres eine Katze und haben uns dann einfach, um auch zu gucken, was treibt die denn nachts, wenn wir schlafen, so eine WLAN-Kamera gekauft, die steht im Wohnzimmer. Und nachdem jetzt das recht unspannend geworden ist, was die Katze macht, die läuft halt immer durch die Gegend und tanzt mal auf dem Tisch rum, kann man von unserem Wohnzimmer aus aber jetzt auch immer die Basisstation vom Rasenmäher-Roboter sehen. Ne? Und dann sitze ich dann immer im Büro und gucke, oh, er ist gerade nicht in seinem Häuschen. Und dann, wenn du Stunden später nochmal guckst, denkst, wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Hat er sich festgefahren? Der Junge kommt ja gar nicht wieder nach Hause. Man macht sich ja nur Sorgen.
Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass ihr ihm einen Namen gegeben habt, oder?
Ja, er heißt Romeo.
Oh, Romeo.
Gut, ja.
Und dann diese Erleichterung, wenn du wieder mal auf die WLAN-Kamera guckst und er steht in seiner Ladestation. Ach, alles gut gegangen.
Kannst du die WLAN-Kamera nicht so umbauen, dass sie den ganzen Garten sehen kann? Gut, dann wirst du auf der Arbeit so nicht mehr kommen, aber.
Müsste ich so umstellen, ja, aber. Oh nee, das ist so schon ganz gut. Sonst würde ich da ja auch die ganze Zeit nur noch zugucken. Ah, da müsste er jetzt mal fahren. Dann bräuchte ich aber hier so eine 4K-Kamera, damit ich wirklich jeden Grashalm sehen kann und sehe, wo er denn noch fahren müsste. Das muss ja nicht, nein, nein.
Konferenzraum dann auf den Beamer geben, damit auch alle was davon haben.
Genau. Hey, kommt mal alle rein hier, ich muss euch mal was zeigen.
Guck mal hier, das ist bei uns da, ja, jetzt fährt er da hinten. Das Problem hat er letzte Woche schon gehabt.
Genau. Ja, beste Anschaffung.
Hast du den irgendwie sonst an irgendwie Computer angeschlossen?
Nee. Also da gibt's ja auch diverseste, wo du dann auch mit WLAN und dann gibt's welche, da kannst du extra noch ein WLAN-Extender-Modul reinbauen und ein GPS-Modul und Smart Home und keine Ahnung. Und ich habe mir gesagt, nee Leute, das ist mir eigentlich too much. Ich will ja eigentlich nur, dass der fährt. Und ich habe mir extra einen ausgesucht, der auch fahren kann, wenn es mal regnet. Das machen die meisten dann nämlich auch nicht. Und dem hier ist das eigentlich schied egal. Der fährt, wenn es regnet und wenn es gewittert vielleicht nicht. Aber der ist allwettertauglich. Also da brauche ich auch nicht irgendwie zur Not mal irgendwie ran und denke, oh mein Gott, wenn es zu Hause jetzt regnet, muss ich ihn hier auf den Notausknopf drücken. Sondern der macht halt seinen Dienst und dann ist auch gut. Also diesen ganzen Smart Home, den habe ich mir da dann tatsächlich mal gespart.
Okay.
Hast du sonst noch Smart Home Geschichten am Start?
Ja, natürlich hier unsere Freundin Echo, ne? Die wir ja immer in unserem Podcast nicht nennen dürfen, weil sie dann immer bei den Hörern durchdreht. Da habe ich zwei große und
Alexa,
drei kleine.
Alexa, subscribe zu.
Genau. Schön im Haus verteilt, also überall Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Küche und Arbeitszimmer, alle gut versorgt. Zwei große, drei kleine.
Jeff Bezos hört euch also im Schlafzimmer zu, verstehe.
Genau, richtig.
Jedem muss man wollen, kann man ja.
Ja, ist okay.
Okay, alles gut.
Hör mich schreien, Jeff.
Eat this, Jeff.
Alles kein Problem, genau. Ja, aber man benutzt sie dann doch eigentlich relativ selten, ne? Also merke ich dann so, ne? Man denkt sich mal, boah, ja, hier so ein Personal Assistant, ganz toll, ole, ole, aber letztlich nimmt man sie immer nur hier Licht anmachen oder mal Musik spielen. Ganz selten mal fragen, ja, regnet es denn heute oder wie heiß ist es denn heute? Und ja, dann denkt man sich, okay, hast du jetzt zwar, aber so richtig gigantisch benutzen tut man sie dann doch nicht.
Ja, bei mir ist noch Timer stellen. Also über hier Siri, Uhr und so.
Ja, und Wecker.
Genau. Ich bin da auch immer eher bei Siri und genau, wie du sagst, wie heiß ist es? Seit ich die Thermometer in meiner Smart Home Lösung drin habe, frage ich sie auch öfter mal, wie heiß es in verschiedenen Räumen ist, um so ein bisschen zu entscheiden, ob ich jetzt schon Fenster aufmachen kann oder nicht. Dann habe ich meinem Smart Home jetzt irgendwie beigebracht, dass es an den ganz heißen Tagen mir Bescheid sagt, wann ich nachts die Fenster aufreißen soll. Also wann dieser Turning Point gekommen ist, wenn es draußen endlich kühler ist als drin. Das macht es jetzt von selbst, dass es mir dann Bescheid sagt. Oh. Aber ja, wie du sagst, viel mehr ist es dann doch nicht. Ne? Man fragt es nach Temperaturen, man fragt es nach Wetter, man fragt es nach Uhrzeiten.
Man fragt es mal, wann ist denn mal Altpapier? Ja, wann kommt mal wieder die Biotonne weg? Da denkt man sich immer, früher haben sie gesagt, oh, und so viele Skills und können alle programmiert werden, aber letztlich irgendwie kommt da irgendwie bei den Skills dann nichts großartig rum. Und so eine Pupsgeräusche-Skill brauche ich auch nicht. Und für einzelne Podcasts oder Nachrichtensendungen so einen eigenen Skill brauche ich eigentlich auch nicht. Ne?
Der soll halt das weiterspielen, was gerade auf dem Handy läuft. Wenn ich nach Hause komme und das dann da zum Beispiel hören wollen würde.
Ja, das macht er ja.
Aber genau, das ist halt jetzt. Vielleicht fehlt noch die entscheidende Idee.
Ja, da hat man sich mal gedacht, oh, da ist so viel Potenzial drin. Aber dann hat man es und dann denkt man sich, genauso wie mit If This Then That, da denke ich mir auch immer, ey, da gibt es so viele Dienste und man könnte so geile Sachen machen. Und dann denke ich immer, ja, will ich denn wirklich, wenn irgendwie eine Erwähnung von mir bei Facebook kommt, dass die Lampe blau leuchtet und wenn sie bei Instagram kommt, dass die rosa leuchtet und wenn ich eine E-Mail kriege, dass sie gelb leuchtet, denke ich immer, nee, eigentlich man kann es machen, ja, aber ich brauche es nicht.
Das denken natürlich auch immer nur diese Single-User-Applications mit, ne? Das ist immer so schön, funktioniert in so einem Nerd-Kontext von irgendjemandem, der gerade alleine wohnt und keine Kinder hat und sonst wie das Ganze, so ein Junggesellinnenhaus, wo das dann perfekt eingerichtet ist und alles dem Standardbenutzer von den Lippen ablest. Aber warum sollten die Lampen rot werden, während meine Freundin zu Hause ist, weil ich bei Facebook erwähnt wurde? Das interessiert sie halt einen Scheiß. Ja? Und völlig zu Recht.
Da sollte sie doch ein bisschen mehr Begeisterung zeigen, oder?
Genau. Und dann, warum werden dann nicht die Lampen bei mir in der Firma blau, wenn sie auf Facebook erwähnt wurde? Also das ist alles, das ist nicht weit genug gedacht. Das ist immer so, das funktioniert in der Werbung und sonst auch nirgends. Und
braucht halt jeder seine eigenen Lampen. Die rechts vom Fernseher sind deine und die links sind ihre.
Aber genau. Bei mir werden alle Lampen rot, wenn die Sensoren Wasser hinter der Waschmaschine oder hinter der Spülmaschine detektiert haben. Also sprich, wenn wir ein Wasserleck haben, um das man sich dringend kümmern sollte, dann werden die Lampen rot.
Das ist ganz gut.
Ja, für irgendwas muss ich diesen Waterleak-Sensor ja benutzen. Es schickt dann auch noch Nachrichten auf Telefone. Oh, cool. Aber so rotes Licht ist doch irgendwie instant, also das kriegst du dann sofort mit. Ich musste das natürlich auch testen und habe dann so Wasser auf den Tisch gegossen, habe diesen Waterleak-Sensor reingeschmissen in diese Wasserlache, die ich gemacht hatte. Und das war wirklich instant. Ich habe den quasi fallen lassen und man hat gerade so gesehen, wie er dann so da reinklatscht und wie das Wasser so ein bisschen spritzt. Und noch bevor du das zu Ende gedacht hast, jetzt ist er da gelandet, zack, waren die Lampen rot. Das war echt sehr, sehr schön. Also.
Das geht schon sauschnell, oder? Ich habe jetzt auf deine Empfehlung hin I.O. Broker auf meinen hier Raspberry installiert.
Also, weiß ich ja noch gar nichts von.
Ja, deswegen erzähle ich es dir doch.
Ach so, jetzt kommst du damit hier so um die Ecke mitten in der...
Ist ja faszinierend. Ist doch das Thema Heimautomatisierung, dachte ich. Ja. Da gehört das rein. Ja, aber ich habe jetzt noch nicht sehr viele Geräte. Ich habe jetzt irgendwie so eine erste... Es gibt ja so viele Sachen und ich habe irgendwie das Gefühl, alles gleichzeitig dauernd zu machen und komme bei nichts richtig vorwärts, aber jetzt kann ich es machen, dass ich mit Telegram eine Nachricht an den Raspberry schicke, sozusagen, und dann sage ich ihm tanken und dann sagt er mir, wo die günstigste Tankstelle hier im Umkreis ist. Ich finde das schon mal eine ganz nette Funktion.
Das ist doch schon mal cool.
Ja. Ob das jetzt unbedingt Teil der Heimautomatisierung sein muss, kann man drüber streiten, weil das ist ja an sich was, da reicht auch eine Web-App irgendwie oder so, aber...
Ja, aber ich kann es, es geht.
Ja, das ist...
Genau,
das, ja.
Weil es geht.
Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich Telegram da reingefummelt hatte? Oh, fürchterlich. Halben Tag.
Ja. Ja,
ich hab, aber... Ich habe hier noch...
Ja, nee, bitte.
Ich habe hier noch so ein paar WLAN-Steckdosen. Die sind dann auch über Frau Echo erreichbar. Mhm. Und da habe ich dann auch überlegt, oh, wie kannst du die denn noch sinnvoller nutzen? Ich habe es dann tatsächlich gefunden, weil es heißt ja immer, man soll Smartphones nicht komplett über Nacht laden. ne, weil die dann ja die ganze Zeit hier Erhaltungsstrom und Pipapo, ne, Akku nicht so gut. Und da habe ich mir gedacht, okay, man kann ja so ein Timeschedule einstellen, dass dann immer so von nachts um 3 bis nachts um 5 2 Stunden lang das Smartphone geladen wird und danach wird die Steckdose wieder ausgeschaltet. Fuchs, ne? Oder der Akkustaubsauger, ne, der wird dann einmal die Woche immer freitags vormittags wird der Akku geladen, weil freitags ist immer der große Reinemachen fürs Wochenendetag. Und dann ist der Staubsauger Freitagmittag, wenn ich von der Arbeit komme, dann aufgeladen und dann kann es losgehen. Und wenn man dann nochmal sagt, okay, ich will vielleicht nochmal den Akku, der jetzt leer ist, nochmal aufladen, dann sagst du einfach hier Alexa, Staubsauger einschalten, buff, und dann lädt er nochmal auf. Das ist so meine Hausautomatisierung, wo ich es dann auch wirklich sinnvoll finde.
Oh, das ist eine coole Idee.
Ja, also genau, das sind so die Sachen, wo jeder finde ich, irgendwie so für sich die Lösung findet. Mhm. Ich habe mit einer dieser schaltbaren Steckdosen auch über iOBroker und dann über das Plugin für diese Steckdosen, die eigentlich kein HomeKit und kein Siri unterstützen, den Ventilator angebunden. Und jetzt bei den heißen Tagen, der steht halt so ein bisschen weg am Ende vom Flur. Wenn du im Wohnzimmer sitzt, dann spürst du ein bisschen den Windzug, aber du hörst ihn nicht so. Und wenn du den dann ausmachen willst oder irgendwas, dann kannst du das einfach so in die leere Luft sagen. Und dann geht er aus, 2 Räume weiter. Das ist ganz angenehm. Oder halt an. Meistens will man ihn ja eher anhaben.
Dauerhaft. Direkt vorm Bauch. Ich habe bei uns die Kaffeemaschine, weil die irgendwie 20 Minuten zum Warmwerden braucht, an so eine Steckdose. Und das ist so eine, die auch mitschreibt, wie der Verbrauch ist. Und da haben wir dann irgendwann festgestellt, dass wenn wir wissen, dass wir innerhalb der nächsten 2 oder 3 Stunden wieder einen Kaffee trinken werden, dann lohnt sich's nicht, die Maschine zwischendrin auszumachen, um Strom zu sparen, weil das Aufheizen teurer ist als die Erhaltung.
Ja, weil gut zu wissen.
Beim Aufheizen frisst er richtig Strom.
Ich habe eine von diesen Messsteckdosen jetzt an die Klimaanlage gehängt und
das möchte man nicht, oder?
Informationen, die man nicht haben wollte. Nee. Aber ja, das. Ja, das protokolliert jetzt mit, ne? Das macht man dann im IO-Broker, macht man das Häkchen bei Datenbank mit protokollieren und dann schreibt das Teil das auf und dann, ja.
Oh, Datenbank kann ich dann irgendwann du musst Ende mir das nochmal in Ruhe.
Ich kann dir das mal in Ruhe, ja. Kann man dann am Ende des Sommers, also so ist mal zumindest mein Plan, rauskriegen, wie viel von dieser Stromrechnungsnachzahlung auf Kosten dieser, dieser Maschine geht, dieser Höllenmaschine, die ich da gekauft habe.
Wie oft habt ihr die nur an den ganz heißen, sorry, an den ganz heißen Tagen oder eigentlich durchgehend im Moment?
Nee. Also jetzt läuft sie, jetzt lief sie schon eine Woche nicht mehr oder so. Also wir haben sie in dieser Horrorwoche, wo wir hier in Frankfurt irgendwie, habe ich so einen Screenshot von meiner Wetter-App gemacht, wo 41 drauf stand. Mein Thermometer hier außen hat noch horrormäßigere Zahlen gemessen, aber das lag wahrscheinlich daran, dass da ein reflektierendes Metallblech in der Nähe ist, was da wahrscheinlich Sonnenstrahlen hin reflektiert haben wird. In der Woche lief sie quasi dauerhaft, kannst du sagen, aber dann, nachdem der erste Regenschauer kam und es wieder so 10 Grad runtergegangen ist, seitdem war sie eigentlich nicht mehr an.
Ja, ist ja auch so.
Eine Steckdose habe ich bei uns noch im Wohnzimmer, weil bei uns die Fernsehcouch entgegengesetzt zur Tür des Wohnzimmers ist. Also du musst dann erst, wenn du aufstehst, 5 Meter bis zur Wohnzimmertür, um dann den Lichtschalter zu betätigen. Was natürlich immer doof ist, wenn du im Dunkeln Fernsehen guckst und dann dich durch das dunkle Wohnzimmer raustasten musst. Und da habe ich mir jetzt gedacht, okay, ich mache mir da einfach mit Alexa da eine Steckdose hin, wo ich dann sage, Lampe einschalten, wupp, und dann geht kurz das Licht an und dann gehst du ins Schlafzimmer und kannst dann im Schlafzimmer sagen, so Alexa, Lampe ausschalten. Die kleinen Lösungen.
Ja, da ist genau das, wo du vorhin gesagt hast, dass du IFTTT nicht so richtig weißt, was das soll. Und wo ich dann genau damit einstimmen würde, dass diese Lösungen immer dann nicht funktionieren, wenn sie so simpel sind. Bei IFTTT, die Grundidee ist ja geil, zu sagen, all diese Dienste haben irgendwie eine API, aber sie sind natürlich so gemacht, dass sie auf gar keinen Fall mit der Konkurrenz reden dürfen. Warum sollte die eine Steckdose von Firma A mit der Steckdose von Firma B reden? Das wäre ja blöd, da macht man ja die Konkurrenz stark. Also haben diese Firmen alle irgendwie ganz harten Stock im Arsch, dass sie nicht mit irgendwem anders reden wollen. Und da springt IFTTT in die Bresche und sagt halt, wir knuppern mal die API von Anbieter 1 mit der API von Anbieter C zusammen. Aber es ist halt so simpel und dann funktioniert es nicht. Ich habe zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit IFTTT zu tun, aber es ist so ein Beispiel für simpel. Ich habe in meinen Philips Hue-Lampen im Wohnzimmer habe ich so ein Programm drin. Wenn die Sonne untergeht, irgendein Offset von Sonnenuntergang, geht ein Licht an in einer bestimmten Helligkeit. Irgendwann im Laufe des Abends wird es dunkler, weil es später am Abend wird und es nicht mehr so hell leuchten muss. Und dann so als Erinnerung, dass man jetzt mal ins Bett gehen könnte, gibt es eine bestimmte Uhrzeit irgendwann nach Mitternacht, wo die Lampen langsam anfangen, sich ganz, ganz langsam so bunt umzufärben. Und irgendwie so die eine wird blau und die andere wird pink. Und ist dann immer so dieses
Video. Ich dachte, dann kommt aus der Stereoanlage das Orchester, wie bei der Oscar-Verleihung, so langsam.
Keine schlechte Idee. Ja, sollen wir darüber nachdenken. Nee, aber dann werden die so, dann färben die sich so um. Und das bedeutet, da sind zwei oder drei Schritte dazwischen, wo diese Lampen einen neuen Befehl bekommen. In der Regel mit so ganz sanften Übergängen. Wenn du da sitzt, merkst du das eigentlich gar nicht so richtig, wenn dieses Programm abläuft. Und an 9 von 10, eigentlich wahrscheinlich an 95 von 100 Tagen, ist es komplett perfekt. Programm läuft ab, alles ist gut und irgendwann sieht man, Mensch, diese Lampe ist pink, ich glaube, ich sollte ins Bett gehen, weil ich weiß, was das bedeutet. Und dann geht man ins Bett und irgendwann gehen die dann auch von alleine aus. Das heißt, ich muss mich auch darum nicht kümmern. Ich gehe einfach und dann gehen die schon irgendwann weg, die Lampen. Und das funktioniert hervorragend. Wenn man das mal einmal so ein bisschen angetweakt hat für seinen eigenen Lifestyle, dann hat das, also wenn der einigermaßen gleichmäßig rhythmisch ist, dann kann man sich das ja hintweaken und dann funktioniert das. Blöd nur, wenn du manuell eingreifst und irgendwas machst, dass du jetzt sagst, keine Ahnung, ich habe die Lampen wegen irgendeiner besonderen Situation, ich habe Gäste, ich habe irgendwas, keine Ahnung, ich will heute länger machen, hast du sie auf irgendwas anderes gestellt und dann wird einer dieser Triggerpunkte erreicht. Jetzt ist es plötzlich irgendwie 23 Uhr und die Lampe denkt, ich könnte mal im Verlauf der nächsten 10 Minuten jetzt ein bisschen dunkler werden. Ja, was macht sie dann? Sie wird nicht ein bisschen dunkler, sondern sie kehrt zu ihrem Normalprogramm zurück und ignoriert, dass ich was manuell eingestellt habe. Und das kriegst du halt mit der Philips Hue App nicht hin. Du kannst dir nicht sagen, wenn ich das manuell übersteuert habe, dann fick die Automatisierung und hör auf, mir dazwischen zu funken. Das kapiert sie einfach nicht. Und da musst du dann wieder so Nerd-Tools wie I.O. Broker, das ja zugegebenermaßen von der UI eine groteske Hässlichkeit ist.
Das ist schon absurd.
Die keiner bedienen kann. Das kann ich meiner Freundin nicht in die Hand. Ich kann ihr nicht sagen, guck mal, hier ist I.O. Broker auf deinem Mac, so sieht es aus. Ich mache dir mal einen Bookmark und da kannst du jetzt hier, dann haut die mir den Mac vor den Kopf. Und mit Recht. Also die Philips Hue App, die kann man installieren auf, das könnte ich meiner Mutter erklären oder meiner Oma oder wem auch immer, meinem Vater. Das ginge alles. Aber die ist halt zu übersimplifiziert, ja, die bildet das nicht ab und dann sitzt du da beim Fernsehen und dann habe ich so eine Szene eingerichtet für die Philips Hue Lampen im Wohnzimmer, wie die beim Fernsehen eingestellt zu haben sein, nämlich die eine muss auf jeden Fall aus sein, weil die spiegelt sich im Fernseher und die andere macht so ein ganz, ganz leichtes, dunkles Blau, damit ich irgendwie auf dem Weg zu den Erdnüssen nicht über den Kinderstuhl falle. Aber mehr soll es auch nicht machen. Es soll so ein ganz dunkles Kino-Innenraumlicht hergeben.
Da müsste ich so ein grünes Notausgangsschild haben, oder?
Oder sowas, ja, brauche ich noch, muss ich noch kaufen. Und dann stelle ich das ein und sage ich meine Armbanduhr, hier TV-Szene und dann sagt die, jawohl, TV, setting it up und dann kommt das Licht, alles wunderbar. Dann fängt der Film an und 20 Minuten später denkt sich wieder die Philips Hue App, ach ja, übrigens, ich mache jetzt mal hier so mittelhelles Dings und dann könnte ich schon wieder um mich schlagen. Und dann sitze ich da während des Films und sage meiner Uhr, TV, verdammte Axt. Und dann zack, ist wieder alles gut und zwei Stunden später wieder, zack, der Film noch nicht vorbei, wieder fängt es an, irgendwas zu machen. Und an der Stelle denke ich mir immer, das kann doch nicht so schwer sein, da muss ich jetzt demnächst mal ran, das weiß ich ganz genau, da muss ich halt Skripte machen irgendwie, die dann eben vorher auslesen, wenn solche Timer-Events anstehen, ob nicht jemand, ob sozusagen der Ausgangszustand auch der ist, den wir erwarten und nicht manuell jemand eingegriffen hat. Und dann müsste es vielleicht noch andere Trigger geben oder so, muss man überlegen, aber.
Ja, also so ein Problem habe ich auch bei uns im Schlafzimmer. Ne? Wir hören immer zum Einschlafen schöne Hörspiele, 3 Fragezeichen und so weiter. Und dafür wird dann einfach der Echo vom Nachttisch mit der Soundbar verbunden. Und die Steckdose von der Soundbar, die kann ich an- und ausschalten über Sprache. Und die hat einfach auch den Auftrag, an Werktagen, wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich arbeiten, immer um 23.45 Uhr das Signal ausschalten zu machen. Das ist immer so lange gut, bis irgendwann, wenn du dann wirklich mal so bis 23.30 Uhr wach liegst und dann denkst du, oh, gleich schaltet das Ding wieder aus. Oh, und ich schlafe noch nicht. Oh, verdammt, verdammt. Oder noch besser, wenn du weißt, eigentlich Werktag, irgendwann ist dann aber mal wieder der 3. Oktober, es ist halt kein Werktag und du liegst dann abends im Bett, guckst noch einen schönen Film und um 23.45 Uhr auf einmal, puff, ist der Bildschirm schwarz. Weil du nur wieder vergessen hast, ja, fuck, hättest ja eigentlich mal die Steckdose, der Steckdose sagen sollen, dass du morgen nicht zur Arbeit musst. Das sind die kleinen Finessen.
Hm? Ja, genau. Genau. Also das ist überhaupt was, auch Feiertagskalender des eigenen Bundeslandes sollte auf jeden Fall jede Smart Home-Lösung kennen, weil ja. Man hat wahrscheinlich so Programme drin, die sich irgendwie Freitagabends und Samstagabends anders verhalten als Sonntag bis Donnerstag. Weil man halt am nächsten Tag früh raus muss. Und genau das, wie du eben sagst, dann ist der 3. Oktober oder dann ist Ostern oder irgendwas. Es gibt so viele Ausnahmen von dieser Regel. Theoretisch könntest du darüber nachdenken, dass du deinen eigenen iCal, deinen Kalender, wo du eingetragen hast, wann du Urlaub genommen hast, da auch noch mit reinknuppern könntest. Der dem Ding sagt, ja, morgen habe ich frei. Warum auch immer. Weil Feiertag ist, weil ich Urlaub genommen habe, weil ich Gleittag habe, egal was. Das habe ich wahrscheinlich in meinen Kalender eingetragen, gerade wenn man einen geteilten Familienkalender hat, wo die eigene Freundin, Frau, Mann, was auch immer, das auch noch sehen soll, dann hat man das da eingetragen und dann könnte das Smart Home das auch wissen und dann muss es halt nicht, abends das Programm abfahren, was es an einem Dienstag fährt, sondern es könnte das Freitagabendprogramm abfahren, weil ich kann ja länger wach bleiben und ich werde wahrscheinlich auch länger wach bleiben.
Ja, es ist noch ein weiter Weg.
Ja, definitiv.
Ja, ist halt die Frage, liegt es an uns? Müssen wir jetzt, also die Anwender, sozusagen da erstmal was machen und sich die Sachen ausdenken, die wir haben wollen? Oder muss quasi Philips Hue jetzt nochmal mit so, da nochmal weiter nachdenken?
Ja, wir müssen gucken, mit welcher Software wir den Workaround finden, oder? Also wir müssen uns da eindeutig der Technik anpassen, wie immer, oder?
Ja, ich meine, die Max wollen ihre sozusagen potenzielle Kundenbasis maximieren und sind ja die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie schicke Lampen für 300 Euro auf den Markt zu bringen. Das ist sicherlich auch notwendig. Es muss ja nicht sein, dass die Hardware zwingend so hässlich sein muss, wie die Software, die wir aktuell verwenden. Aber es muss sich natürlich beides weiterentwickeln. Ich meine, schicke Lampen in schicken Gehäusen, die total sanft Farbübergänge hinkriegen und farbenstrahlend darstellen, das haben wir jetzt gelöst. Das Thema ist irgendwie durch. Logisch, es verkauft.
Kann noch ein bisschen günstiger werden.
Ja, klar. Aber es verkauft natürlich für jetzt eine Firma Philips oder Osram oder wie sie alle heißen, die es da gibt, die auf diesem Markt aktiv sind, verkauft es jetzt nicht nennenswert mehr Glühbirnen im Konrad oder im Mediamarkt oder im Saturn, wenn die Software irgendwie links oben hinten hinter dem Zahnrad so einen Expert-Modus hat, wo du dann plötzlich JavaScript reinhacken kannst. Das wird nicht passieren und weil es auch kein Verkaufsargument ist. Das macht sich nicht gut auf der Schachtel, das versteht keine Sau. Zumindest sehen die das so und für die große allgemeine Masse gilt das sicher auch. Insofern schwierig. Man hat ja gemerkt, dass sie mit den Updates, die so in den letzten 2-3 Jahren gekommen sind, durchaus auf das eine oder andere reagiert haben, was die Konkurrenz konnte, was HomeKit zum Beispiel kann. Früher konnte die Philips Hue App auch nicht auf Sonnenuntergangszeiten triggern. Dafür brauchtest du irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel Apple HomeKit oder irgendeinen anderen Smart Home Hub, der ein bisschen schlauer war als die App von denen. Und mittlerweile kannst du das, ja, dass es irgendwie sinnlos ist, wie eine herkömmliche Zeitschaltuhr immer um 18 Uhr das Licht anzumachen, wenn es im Sommer um 18 Uhr noch strahlend hell ist. Das haben sie dann auch irgendwann gemerkt. Und so lernt die natürlich immer dazu, aber ob das mal bis zu einer richtigen Programmierbarkeit geht, wo ich über die Grenzen von anderen Herstellergeräten hinweg so richtig Nerdzeug mache, schwierig, glaube ich.
Wobei, das finde ich spannend. Ich Ich habe bei mir echt nur die Billo-Steckdosen und Billo-LED-WLAN-Lampen drin und die funktionieren alle einwandfrei miteinander. Also die laufen alle über diese komische Smart-Home-App und die können alle miteinander kommunizieren. Also ich könnte sagen, wenn Steckdose aus, dann Licht an. Ne, also
und so dieses wer sitzt da in der Mitte und regelt das bei dir?
Quasi gar keiner. Also ich habe nicht mal irgendwie irgendein Gateway oder sowas. Das sind einfach Steckdosen, die packst du rein, dann sagst du, okay, hier, das ist das WLAN im Haus, davon kriegst du deine Befehle und das Gleiche machst du dann mit den Lampen. Also die brauchen nicht mal ein Gateway oder so.
Ja, aber wem, also du sagst jetzt der Echo, wenn Steckdose aus, dann an oder?
Ja,
wo liegt diese Programmierung?
Genau, das liegt dann, müsste dann entweder in der Smart Home App oder über dieses If This Then That dann tatsächlich laufen.
Okay,
ne, aber ich meine, ich kann sie über If This Then That alle komplett ansprechen und über eine einzelne offene Smart Home App. Also nicht so, dass ich sage, ja, mit Huey kann ich jetzt wieder nicht zusammenarbeiten, mit Zigbee und keine Ahnung, und muss mir dann erst wieder ein Workaround suchen, dass die Steckdosen mit der Beleuchtung irgendwie zusammen funktionieren, sondern das klappt bei mir alles einwandfrei.
Und würden solche Regeln auch gehen, wenn das Handy oder wo auch immer diese App drauf läuft, nicht zu Hause ist? Oder wo läuft die?
Sollte eigentlich schon, ja. Denke ich mal. Also auf alle Fälle, wenn ich mir die Gedanken machen würde und das alles mal in If This Then That machen, weil da gibt es einen eigenen Skill für. Und mit dem könnte ich dann, denke ich mal, theoretisch alles schalten. So nach dem Motto, wenn E-Mail eingeht, dann soll Lampe angehen. Puff.
Ja klar, If This Then That kann das ja, aber If This Then That ist halt auch so relativ eingeschränkt, weil es halt auch nur, genau wie der Name, hence the name, ne, so If This Then That, das ist so ein einstufiger Prozess, irgendein Trigger löst irgendeine Action aus, irgendein zweistufiger Trigger oder irgendeine Bedingung noch, so wenn irgendwas passiert, dann frage irgendeine Bedingung irgendwo anders ab und dann entscheide dann, ob du die Aktion A oder B, sowas geht schon nicht. Also an der Stelle...
Stimmt.
Ist es schon relativ wieder simplifiziert, spricht dadurch natürlich eine große Zielgruppe an, lässt aber einfach ganz, ganz viele Lösungen, die man bauen könnte, wenn man die Freiheiten hätte, außen vor.
Hm.
Aber so ist das halt.
Ja gut, aber dann, du hast ja mit IO Broker quasi dein If This Then That zu Hause rumstehen. Und wenn du eben einzelne Kanäle, Eingangskanäle hast, die irgendwas auslösen sollen, die eben nur über If This Then That funktionieren, die kannst du dann eben darüber nehmen. Also, dass die dir dann irgendwie eine Nachricht irgendwo hinschickt und dann läuft deine Software irgendwo los.
Genau. Ich sage ja auch nicht, dass man als Nerd ein Problem hat. Ich meine, für jemanden, der in der Lage ist, IO Broker auf einem Raspberry Pi zu installieren und da mit JavaScript seine, oder sei es mit Blockly, da muss man ja nicht mal JavaScript können für. Seine Skripte zu hinterlegen, aber das ist halt trotzdem die Lernkurve und die Einstiegshürde ist ja da doch relativ hoch. Für jemanden, der programmiert, ohnehin natürlich nicht, für jemanden, der sich intensiv mit Technik beschäftigt, sicherlich auch irgendwie alles machbar, aber wenn ich das jetzt meinem Vater in die Hand drücke, dann sagt der auch, nee, danke, weißt du, geh weiter. Und aber
ist der Zielgruppe? Hätte der Bock an, also ist ihm das wichtig, dass wenn Wochentags, Feiertag sind, dass dann irgendwelche Lichter anders schalten? Oder sagt er, ja, mein Gott, ist halt ausgegangen, weil es 10 Uhr abends sind, dann gehen die Lampen halt hier aus?
Ja, das weiß ich jetzt nicht.
Das ist halt eben die Frage, ob wir quasi die Zielgruppe, also eben nicht die Zielgruppe sind von Philips Hue oder so.
Schwierig zu sagen, ja, weiß ich nicht. Aber sagen wir mal, dann nimm den Otto-Normal-User, wenn du irgendwie in Konrad gehst und stellst dich in die Abteilung mit dem Smart-Home-Kram, der Typ, der da neben dir steht. Vielleicht ist der Entwickler und kann das, wahrscheinlich aber eher nicht. Vielleicht ist er Busfahrer oder keine Ahnung, was er gerade macht und ob der jetzt dann Lust hat, irgendwie so eine Software wie IO Broker da sich zurecht zu hacken, das ist wahrscheinlich einfach. Das ist nicht massenkompatibel in dem Sinne und das sollte es ja auch nicht sein müssen. Das ist ja, man ist ja in so einer Nerd-Bubble immer gerne sozusagen, naja, wenn du nicht programmieren kannst, hast du halt verloren, aber das ist ja, so soll das ja nicht sein. Eigentlich müssten die Produkte den Leuten ja einen einfachen Einstieg bieten, aber dann, wenn sie mehr wollen, wenn sie Blut geleckt haben, nicht direkt hinter dem Einstieg schon zu Ende sein und sagen, ja, nee, mehr geht jetzt nicht, ist jetzt vorbei. Weil faktisch ist es ja so, natürlich geht da mehr. Klar geht da mehr. Das ist ein Computer, der kann alles, was du möchtest. Nur das erlaubt die Anwendung ihnen dann nicht. Und dann ist denen halt, wenn sie nicht programmieren können und sie auch gar nicht wissen, wie sie da überhaupt einen Einstieg finden können, ist dann halt verwehrt, mehr zu tun damit. Und insofern verwehrt zu wissen, dass das eigentlich alles jetzt schon möglich wäre. Wenn man nur bereit ist, sich die Unterarme ölig zu machen und in so eine hässliche Software wie iOBroker hinabzusteigen.
Okay, ich sehe schon. Es gibt noch viel zu tun.
Ja, bleibt spannend.
Apropos Unterarme schmutzig machen. Was baut ihr eigentlich an, Andreas, im Garten? Das ist nämlich bei uns ja immer wieder Thema, dass Robert und Christoph Tage, Wochen damit verbringen, abends dazustehen und, weiß ich nicht, die wildesten Obstsorten, gerade der Christoph, die wildesten Obstsorten zur Marmelade zu verarbeiten. Habt ihr auch so Fruchtüberschuss?
Wir sind die großen Freunde der Hochbeete. Wir haben immer irgendwie so viel Erdaushub, dass dann immer wieder die Frage kommt, ob wir nicht noch ein Hochbeet machen. Also wir haben, glaube ich, jetzt insgesamt gut 20 Quadratmeter Hochbeete.
Cool.
Also das ist schon eine ganze Ecke. Also ein ganz großes, das haben wir um so eine Holzterrasse rumgebaut. Da sind hauptsächlich halt so Zierpflanzen drin. Mhm. Dann haben wir eins so 1,5 mal 1,5 Meter. Da haben wir verschiedenste Kräuter drin, die man so für die Küche braucht. Und dann in einem haben wir noch so ein bisschen Kartoffeln, Möhren, Salate, Erdbeeren. Und ansonsten in einer Ecke, so die hinterste Ecke vom Garten, haben wir noch so ein paar Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren. Das ist so das, was wir haben. Ansonsten halt viele Zierpflanzen auch. Okay. Dann haben wir noch drei Bäume, einen Apfelbaum, einen Kirschbaum, einen Mirabellenbaum. Die haben wir jetzt seit 3 Jahren. Die tragen jetzt so langsam das erste Mal Früchte. Ole, ole. Wir warten immer darauf, dass da mal ein paar Blüten dran sind. Beim Apfelbaum haben wir jetzt so ganz 2 klitzekleine Äpfel. Die gehen noch als irgendwie Pflaumen durch. Also,
okay.
Ja, wir sind da guter Dinge. Dauert alles.
Aber das heißt, ihr werdet noch nicht von Früchten extrem überrannt.
Nee, noch nicht, nee.
Aber ja, immerhin ein bisschen.
Genau. Ja. Bald ist Kartoffelernte. Ja. Freut sich Papa.
Bob, bei euch ist auch wilde Ernte.
Ja, im Moment gibt es so Phasen. Also wir werden gerade von Brombeeren überrannt. Nachdem meine Mutter die Himbeere zurückgeschnitten hat und sie dabei wahrscheinlich so ein bisschen massakriert hat, ist die Himbeerausbeute dieses Jahr ein bisschen mager. Es gab jetzt in der Familie schon Stimmen, die gesagt haben, hätte sie das doch mit der Brombeere gemacht, die Himbeeren hätten wir lieber. Aber egal, Himbeere wuchert so derbe, dass das nächstes Jahr schon wieder alles egal sein wird.
Ja.
Und Brombeeren sind im Moment, also so viel Bramble kann ich nicht machen, wie ich machen müsste.
Oh, stimmt, das hast du noch nicht irgendwo gepostet.
Ja, da wirst du ja Alkoholiker, wenn du das jetzt. Also ich liebe Brombeeren, ich esse sie sehr gerne, aber es ist dann auch irgendwie so, du kriegst dann, kommst aus dem Garten zurück, hast eine Schüssel mit Brombeeren, ich weiß nicht, wie viele da drin waren, also einfach endlose Mengen. Und dann setzt du dich vor den Fernseher und fängst an, Brombeeren wie Chips zu essen. Und am nächsten Tag hängst du auf dem Klo fest. Und am nächsten Tag, wenn du dann von der Arbeit kommst, drückt dir aber schon wieder irgendwie, in dem Fall war es meine Mutter, so eine Schüssel in die Hand und sagt, guck mal, ich habe da was geerntet, willst du das haben? Weil bei uns ist der Garten ja nicht an der Wohnung, sondern das ist so ein Gemeinschaftsfamiliengarten.
Mhm.
Oftmals ist meine Mutter jetzt einfach die am meisten Zeit hat und sich darum kümmert ein bisschen. Und dann drückt sie dir wieder irgendwie die große Ernte in die Hand und auch Zucchini hängen uns komplett zum Hals raus. Also zumindest mir. Also Zucchini-Ernte ist dieses Jahr auch exorbitant. Okay. Ja.
Ja.
Die Kirschen haben wir halbwegs hinter uns gebracht. Die Äpfel sind ein bisschen einem Schädling zum Opfer gefallen. Da wird nicht so wahnsinnig viel kommen. Feigen sind im Moment massiv, aber die finde ich irgendwie okay. Die kriegt man ganz gut weg. Die esse ich zum einen sehr, sehr gerne im Moment und zum anderen haben wir einen Ziegenkäse-Feigenflammkuchen entdeckt, den wir jetzt dauernd machen, der einfach auch sehr lecker ist.
Oh, kannst du mir das Rezept mal schicken bei meinen
Kindern? Oh ja, hier auch.
Stellen wir direkt auf die Seite, aber ich glaube, es ist irgendwie ganz klassisch einfach ein Pizzateig und dann schmeißt du das Zeug da drauf und fertig.
Ja, ist ja. Aber meinen Eltern sind nämlich auch gerade die Feigen in Übermaß vorhanden und dann würde ich die da auch mal rein verarbeiten wollen.
Ja. Und dann ist das im Moment das. Also das nächste, was da noch groß kommen wird. Ich meine, Erdbeeren sind immer mal zwischendurch jetzt so, aber die gehen jetzt auch langsam zur Neige. Bisschen Tomaten fangen jetzt an, massiv zu werden. Aber die kriegt man auch immer irgendwie gut weg, weil dann machst du dann mal Tomate, Mozzarella und dann sind halt auch gleich richtig viele Tomaten fort.
Ja, das lohnt sich dann gleich.
Ja. Brombeeren zum Beispiel, wir haben uns letztes Jahr wegen der ganzen Ernte einen Slow Juicer gekauft, hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch erzählt. Mhm. Da haben wir dann dieses Jahr mal Brombeeren reingesteckt, das hat er nicht gut vertragen. Also Brombeeren haben doch innen drin irgendwie diese kleinen, ich will nicht sagen Steine, aber diese kleinen Kerne irgendwie, ihr wisst, was ich meine, oder? Haben Brombeeren ja irgendwie sowas, so ein bisschen knirscht beim Essen. Und die haben sich dann so relativ massiv unten in diesem Auslass verstopft und dann, also haben den Auslass verstopft und dann ist dieser Slow Juicer quasi das ausgepresste, den Trester sozusagen nicht mehr losgeworden. Und dann ist die ganze Maschine irgendwann so blockiert gewesen, dass der Elektromotor es nicht mehr geschafft hat, das Teil zu drehen. Das hatten wir noch nie. Also wir haben ihn rechtzeitig ausgemacht, bevor das alles durchgebrannt ist, aber das war, also der hat sich auch nur noch ganz schwer auseinanderbauen lassen. Für pures Brombeerjuicen ist er nicht geeignet. Ich glaube, man kann da durchaus mal 2, 3, 5 in so ein Smoothie-Rezept mit reinwerfen. Das zieht er so durch, aber wenn du einfach von oben mengenweise Brombeeren reintust, dann machst du ihn kaputt damit.
Dann musst du doch einen schnellen Juicer kaufen oder so.
Genau. Aber die sind ja böse, das wissen wir ja. Da gehen ja die Vitamine kaputt. Keine Ahnung. Das stimmt aber. Das behauptet die Werbung.
Ja, genau. Kannst verdünnen, dann wird es wieder besser, weil homöopathisch und so. Mit Obstlack kannst du verdünnen.
Sehr gute Idee.
So.
Nee, ansonsten mag ich dieses Gerät sehr. Das macht fantastischen Saft aus allem Möglichen.
Oh, mir war das immer zu viel mit der Reinigung. Wir haben auch so einen Entsafter, wo man sich dann immer denkt, okay, für das eine Mal, wo du ihn benutzt, hast du dann aber eine Stunde Arbeit, diese ganzen scheiß Siebe wieder irgendwie sauber zu kriegen. Das hat sich irgendwie nicht gelohnt.
Ja, es stimmt schon. Es ist relativ viel Arbeit, den also ich finde eher fast, dass es am Anfang, also wenn ich zum Beispiel Orangensaft mache, finde ich es eher nervig, das Fruchtfleisch aus den Orangen rauszuschneiden, weil du kannst die Schale ja da nicht mit reinwerfen. Dann finde ich das den anstrengenden Part. Hinterher das Ding sauber zu machen, die 20 Teile, die da dabei sind, irgendwie so unter fließend Wasser zu halten und ein bisschen mit einer Bürste drauf rumzuschrubben, das geht fast noch im Vergleich zu dem Nervfaktor, den das vorher hat, diese Orangen zu vierteln und dann da irgendwie zu versuchen, die Schale vom Fruchtfleisch zu trennen, oder ich stelle mich da nur zu dumm an, das kann auch sein. Ja. Nun denn.
Hat sich bei uns nicht durchgesetzt.
Wir haben es ein Jahr
mal sehr vergammelt im Schrank, wie so viele Küchenutensilien. Ja. Hashtag Brotbackautomat.
Gibt so ein paar Sachen, das ist echt, ja. Steht im Keller und wartet. Ja, was auch manchmal rumsteht und wartet, wiederentdeckt zu werden, sind heute läuft's. YouTube-Videos. Wir haben vor der Sendung irgendwie kurz noch geschrieben und da schreibt mir Andreas, dass er alte Sneakpot-Videos ausgegraben hat. Und
oh Gott.
Ich wusste erst nicht so genau, dass es das überhaupt gibt. Aber Robert, du hast mal von Folge 96, das ist jetzt bald 500 Folgen her. Mhm. 500 Folgen.
10 Jahre, fast.
So. 10 Jahre.
Pi mal Daumen.
Irgendwie ein Video gemacht, wie wir draußen im Unicampus sind und dort eine Sendung aufbauen. Da sehen wir noch ein bisschen anders aus als heute.
Ja, ein bisschen. Ich habe auch das Video gerade eben, als im Vorgespräch du den Link da irgendwie oder das erwähnt hast, habe ich das auch nochmal angeguckt und habe mir gedacht, warum hatte ich damals eigentlich so eine wackelige Hand? War ich betrunken? Warum wackelt das so? Also, ja.
Ja.
Was hat dich dazu gebracht, Adi, da in alten Videos zu wühlen?
Ach, ich dachte einfach, gib doch mal bei YouTube Sneakpot ein. Ich habe einfach bei YouTube wieder Videos geguckt, wie man das halt so häufiger macht. Und dann dachte ich mir auch, heute hörst du die Jungs vom Sneakpot, dann guckst du doch mal, ob die vielleicht auch mal irgendwelche Videos gemacht haben. Weil wir haben ja seinerzeit auch mal so ab und an mal irgendwie so Sonderaktionen Ne? Stefan hat hier Geschenke auspacken, Video von uns gefunden, wo wir Hörergeschenke ausgepackt haben. Da dachte ich, ja, vielleicht gibt es sowas von euch auch. Und ja, ich bin fündig geworden. Nicht viel, aber ein bisschen.
Ja, das, da gibt es noch andere Sachen, ja. Champagnerflaschen, die geköpft wurden und solche Dinge.
Das Creme-Suzette, wie er die pinke Bar fast anzündet, der Christoph. Das ist echt heftig. Habt, von uns gibt es ja die Folge 200, war das, Robert, gell?
Die haben wir erst weitersprechen, bevor ich das
komplett als Video gemacht habe. Es geht um Video.
Ach so, ja, ja, es gibt die Folge 200. Das ist eine komplette Videofolge, ist richtig, genau.
Habt ihr sowas mal gemacht?
Ich weiß, es gibt wohl 2 oder 3 Folgen. Eine Folge gibt es, das war eine Live-Folge, da sieht man quasi immer nur Phil vor seinem Mikrofon. Und dann habe ich vorhin irgendwie noch gefunden, eine Folge, muss auch eine Jubiläumsfolge gewesen sein, 300. oder 400. Wo ja Phil und Lars, die seinerzeit damals ja den Podcast gemacht haben, dann glaube ich 2,5 oder 3 Stunden geschnackt haben. Müsste ich mal gucken, ob ich die noch mal finde hier.
Aber die sind nicht auf YouTube oder auf eurer Seite gelandet oder so?
Doch, die müssten eigentlich bei YouTube gewesen sein. Mal gucken, Nerd Talk. Ich gebe mal Nerd Talk 400 ein. Mal gucken, was passiert. Nee. Nerd Talk 300. Ah, finde ich. Kann ich dir den Link dann schicken? Schauen wir mal.
Ja.
Ah, ich hatte es vorhin. Ah, hier. Gib doch den Verlauf. Ich Dummerchen. So, Geschenke auspacken, das hatten wir. Genau, Nerd Talk Sendung 419, die Live-Sendung. Dupti-dupti-dup, so, ich hack das hier mal also rein.
Ich habe gerade Nerd Talk 300 Video bei DuckDuckGo eingegeben und der vierte Link, der kommt, ist Free Porn Videos. Ah. Was ist da wieder los?
Das war dann zu späterer Stunde. Das muss die Folge mit dem Alkohol gewesen sein.
Bei Nerd Talk 300 Video erwarte ich jetzt eigentlich sowas nicht. Ich meine, gut zugegeben, Safe Search ist off, aber
ist überraschend, ja, doch.
Das ist, überrascht mich ein bisschen.
Ja.
Aber gut, okay.
Ja, ich kriege das nicht. Das überrascht mich jetzt.
DuckDuckGo, nicht Google.
Ach so, gut.
Ja.
Ach, nee. Ist das für solche? Mhm, okay, danke. Mehr muss ich nicht wissen.
Tja, jetzt ist es raus.
Ja, das eine Video von euch, wo ihr da so Geschenke auspackt, das ist, was haben wir auch vorhin kurz besprochen, das ist schon was Besonderes, wenn da jemand einem was zuschickt, weil er einen im Podcast hört, oder? Also
genau, das war anlässlich unserer, ich glaube, 250. Episode damals im Jahr 2012. Haben wir große Pakete gekriegt. Da war dann Bier drin, da waren Chips drin, da war Wein drin. Ganz tolle Sachen. Und sowas kriegt man echt nicht alle Tage. Also
ja.
Da haben wir dann gedacht, komm, das müssen wir wirklich als Video machen.
Ja. Das ist schon schön. Wir haben auch schon ein paar Geschenkekisten gekriegt.
Ja, da war über die Jahre einiges dabei. Es gab Schokoladenkisten, es gab eine Bierkiste.
Oh ja, die Bierkiste vom Anerzähler, das weiß ich noch, wie plötzlich, du hast sie ja einfach angenommen und mir gar nichts davon erzählt und irgendwie eine Woche später oder so bekomme ich ein riesen, also es sah aus wie so eine Schnapskiste, bin schon wieder fast geschimpft worden. Was hast du denn wieder bestellt? Und da war das Bier vom Anerzähler und das war auch cool.
Genau. Und ja,
Schokolade, als wir immer zusammen in der pinken Bar oben aufgenommen haben.
Genau, Schokolade, Filme, Bier, da kam schon einiges über die Jahre, also Filme kamen ja oft. Und Schokolade kam auch öfters, mehr als einmal. Also das ist schon immer sehr cool gewesen, wenn Geschenke von Hörer oder Hörerinnen kamen. Ja. Manchmal auch speziell adressiert, wo es dann hieß, hier an die allgemeine Adresse geschickt, aber mit so speziellem Tag drauf, Schokolade für Claudia. Oder eine Kiste mit Schokolade drin für alle und dann nochmal innerhalb der Kiste so ein separates Segment für Claudia. Das war schon immer lustig.
Stimmt, als sie im Lernstress war da oder Abschlussstress.
Genau.
Das ist irgendwie cool, wenn man so direkt Kontakt mit einzelnen Hörern hat. Das ist wahrscheinlich bei euch auch so, oder, Andreas?
Ja, allerdings. Also kommt relativ selten vor. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen war das, da habe ich Phil in Berlin besucht. Da wollten wir auch ein Hörertreffen machen. Ja. Das haben wir vielleicht nicht ganz so publik gemacht und haben dann letztlich zu 5 da gesessen, wobei sich herausstellte, dass 2 davon noch nicht mal unseren Podcast hören. Also wir hatten eine treue Hörerin dabei. Schöne Grüße an die Kostümfrau.
Okay.
Das war ganz cool, dass man da auch mal so ein bisschen Feedback kriegt, was denn so gefallen hat und auch über Filme fachsimpeln. Echt eine spannende Sache, aber man wünscht sich dann doch immer so ein bisschen, oh, ey, komm, Berlin, wir haben extra die große Stadt Berlin genommen mit ihren 3,5 Millionen Einwohnern, da denkst du, okay, vielleicht wohnen da auch 2, 3 Nerdtalk-Hörer und vielleicht hätten die dann ja auch Zeit und einer hat's verbummelt, der wollte irgendwie auch noch kommen, hat's dann irgendwie nicht geschafft und wären es wenigstens 2 Hörer gewesen.
Aber wir hatten sogar schon mal Podcast gedisst. Ja? Den habt ihr im letzten Podcast gedisst.
Ja, das kann gut sein.
Das war vor dem Alkohol. Da war noch, habt ihr noch nicht getrunken.
Ja, nein, nein, nein. Und ich glaube, wir hatten auch mal für Hannover ein Podcaster-Treffen angedacht, aber da war auch ganz, ganz wenig Rücklauf. Also okay. Schade eigentlich.
Ja. Wir hatten es ja vor 2 Jahren mit der 500, wo wir zu Claudia eingeladen haben. Und da waren ja 20 Leute oder so. Waren wir dann schon. Also plus wir 4. Mhm. Das war schon aufregend, aber das haben wir halt über, weiß nicht, 10, 15 Sendungen immer wieder angekündigt, dass das jetzt bald stattfindet. Ähnlich war das ja auch bei den Pinke Bar-Konzerten.
Die waren effektiv das gleiche Thema, ja, aber.
War ja auch Hörertreffen und so ein bisschen Konzert und Cocktails trinken. Und da war es, gut, da haben wir aber auch Werbung dann im Freundeskreis direkt gemacht. Also das waren dann eben nicht nur Hörer. Da haben wir den Willems kennengelernt. Der war auf dem ersten Pinke Bar Konzert zum Beispiel da. Ja.
Der hat uns, glaube ich, früher auch mal gehört.
Okay.
Liest man auch keine Kommentare mehr. Also Kommentare hat bei uns dann irgendwie auch ziemlich nachgelassen. Dafür, dass die Hörerzahlen eigentlich hochgehen, haben wir momentan relativ, na, gerade geht's wieder so ein bisschen, aber doch auch sehr wenig Kommentare. Das schwankt immer so manchmal. Hm.
Kommentarflaute. Ja, das ist bei uns auch immer so wellenweise. Manchmal gibt's auch mal Wochen, wo du dann für Wochen für keine Sendung Kommentare kriegst und dann gibt's Folgen, wo es halt richtig Feedback gibt. Das ist immer unterschiedlich.
Ja, gut, aber den meisten wird's ähnlich gehen wie uns. Man ist unterwegs, hört irgendwas, denkt sich, boah, Leute, das ist doch wieder großer Quatsch. Sag ich dir gleich. Und dann kommen wir nach Hause und dann trinken wir ein Bier und dann wird man vom Kind begrüßt oder andersrum. Und ja, dann
trinkt man ein Kind, wird vom Bier begrüßt? Was? Also,
ja, ist nicht so. ja, und plötzlich sind die Gedanken woanders.
Genau.
Ja, stimmt schon. Im Auto fahrend ist schwierig mit Kommentare schreiben.
Ja. Und da macht man sich dann auch keine Notiz hier. Du wolltest dann auch einen Kommentar schreiben.
Ja, du könntest ja Audio-Kommentare schicken, aber das macht man dann auch nicht, ne?
Nee, in der Bahn
also spielen die den auch nicht,
nee.
In der Bahn, genau.
Das ist doch wieder der größte Quatsch hier.
Was ich euch mal sagen wollte, ne? Das geht da total am Thema vorbei, weißt du?
Genau, so.
Gut.
Was ich euch mal sagen wollte, diese Sendung muss ein Ende finden.
Genau, wenn ihr beim Hören das Gefühl habt, ihr müsst uns mal sagen, wie es richtig ist, könnt ihr das nämlich machen.
Genau. Soll ich meine Aufgabe wahrnehmen?
Nee, noch nicht.
Oh mein Gott.
Ich muss noch die Sendung für nächste Woche anteasen, wollte ich.
Na, dann mach mal.
Wir haben nämlich die Sendung für nächste Woche, ist schon aufgenommen und fertig bearbeitet.
Das ist ja gar nicht unser Stil, was da passiert.
Sonst ist ja immer so, wir wollten eigentlich Dienstag jetzt, ist ja alles blöd. Wir haben die Sendung vorgezogen. Erklären wir nächste Woche auch alles genau, warum und wie und so weiter. Und die erscheint am 13. August um 2.22 Uhr nachts, mal wieder an einem Dienstag. Und es geht um Der dunkle Turm. Der Anriss-Text, ich weiß nicht, lest ihr die Anriss-Texte bei anderen Podcasts? So dieses Begrüßung. Dings, wir machen uns da immer Mühe und der mit Schreiben dran ist, versucht irgendwie manchmal ironisch oder irgendwie interessant zu schreiben. Und Christoph hat jetzt für die Sendung in der kommenden Woche geschrieben, dunkle Mächte abzuwehren, ist nicht gerade unsere Stärke. Und so können wir mal wieder nicht widerstehen, eine dezent übertrieben lange Folge zusammen zu schwadronieren. Es werden 2:15 sein. Als Aufhänger dient die an die Buchreihe Der dunkle Turm von Stephen King angelehnte polarisierende Verfilmung gleichen Namens, um dann herauszufinden, dass der wahre Horror in der rumänischen Netflix-Komödie O Ramona stattfindet. Oh ja. Die eigentliche Stärke des Streaming-Dienstes liegt vielleicht doch eher an der spannenden und vielseitigen Serien. Und so haben wir House of Cards und Haus des Geldes durchgebinged und weitgehend genossen. Das Erstaunliche ist, dass Christoph über all das über eine Stunde sprechen kann, bevor er über seine neue Liebe Baby Metal jubilieren darf. Zum Ausklang dürfen natürlich auch die üblichen Themen nicht fehlen. Ukulelen, Podcasts und Garten. Ob das alles nun hörenswert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Aber tut uns einen Gefallen. Schaut euch das Baby Metal Video an, das unten angehängt ist. Also nächste Woche Video gucken.
Okay. Ja.
Verstehe. Baby, ich habe das Video schon gesehen. Es ist
absurd.
It needs to be seen. ja. Das hat er schön geschrieben. Aber um auf deine Frage nochmal zu antworten, ich lese diese Anriss-Texte.
Nur bei uns oder bei allen?
Nee, bei uns eher nicht, weil da sehe ich sie ja sowieso, bevor es veröffentlicht wird. Aber ich reg mich zum Beispiel auch immer auf, wenn so Podcasts wie zum Beispiel Gimlet Media, die ich sonst ja sehr gerne höre, diese Gimlet Media-Dinger, aber die in Sachen Shownotes haben die ja noch viel zu lernen. Also viel zu lernen.
Entwicklungsland.
Das ist wirklich das grotesk schlecht. Und dann heißt es immer so, ja, da gibt es hier dieses Video, das haben wir irgendwie, da reden wir, die halbe Sendung reden wir über irgendein Video oder irgendein Foto und dann heißt es, ist in unserem Instagram-Feed. So, nein, was macht es da? Das kann in eurem Instagram-Feed meinetwegen auch sein, aber nicht nur, was soll die Scheiße? Und dann muss ich in ihrem Instagram-Feed 3 Monate zurückspulen, weil ich irgendwie gerade eine Sendung aus dem Mai höre und muss irgendwie zwischen hunderten von Bildern, die nicht in dem Feed nicht beschriftet sind, wenn ich diese Übersichtsseite bei Instagram habe, versuchen irgendwie zu identifizieren, was da los ist. Und dann reden sie über irgendwelche Webseiten und es gibt keinen Link, weil es keine Shownotes gibt. Das ist Katastrophe. Und deshalb gut gepflegte Shownotes, gut gepflegte Texte, die mir halbwegs sagen, worum es in der Sendung geht, die so eingebunden sind, dass sie in der Podcast-App vernünftig angezeigt werden. Am besten Kapitelmarken, vielleicht noch mit Links. Über die Kapitel-Chapter-Bilder kann man diskutieren. Das ist nice to have, aber nicht unbedingt notwendig. Aber das hat schon was für sich, so wenn das ordentlich gepflegt ist. Und dann nutze ich das auch gern.
Das stimmt.
Ja, also Kapitelmarken finde ich echt auch saupraktisch.
Ja, also Shownotes sind mal das Minimum, ja. Also vor allen Dingen, wenn ich so eine Internetsendung habe und über Sachen rede, die man potenziell anklicken könnte. Und dann gibt es keine Shownotes. Also das ist wirklich, also was erlaube Gimlet Media?
Kein Brot.
Genau, ja. Naja, Geld kostet das schon alles irgendwie auf eine Art, aber halt doch kein Nennenswertes.
Ja, bei Gimlet muss halt sich wirklich ein Redakteur hinsetzen und das machen.
Alter, die verwenden irgendwie 5-köpfige Schnittteams und hören sich ihre Sendung 40.000 Mal an, bevor sie der Meinung sind, dass der Schnitt so in Ordnung ist. Und dann kriegen sie es nicht hin, 8 Zeilen Zeug und 3 Links auf die Webseite zu stellen. Deren Webseiten sehen auch alle gleich scheiße aus. Das ist unfassbar. Wie die so guten Audio-Content mit so rotzigem Webinhalt kombinieren können, ist mir unbegreiflich.
Wenn die jetzt Deutsch könnten, können wir denen die Sendung schicken. Genau. Zumindest die Kapitelmarke Edge.
Genau. Sehr gut. Also, möchte das mal bitte jemand spontan transkribieren, ins Englische übersetzen und dann an alex@gimlet.com oder so ähnlich schicken? Wenn nicht, dann egal. Dann könnt ihr einfach nur zuhören und genießen, dass wir vernünftige Shownotes und vernünftige Kapitelmarken haben. Oder ihr geht alle rüber zu Nerd Talk und hört dort.
Ihr habt auch Shownotes, Kapitelmarken?
In die Sendungen rein?
Genau. Ja, natürlich, aber selbstverständlich. Aber richtig. Das ist immer Phils große Aufgabe. Das hat er sich auf die Fahne geschrieben, dass er da immer wunderbare und auch immer tolle Zwischenbilder hier mit den Filmplakaten und so weiter. Und da haben wir schon lange Diskussionen geführt, ob man das denn machen soll oder nicht. Und da ist er ganz eifrig dabei, ja. Unser bester Mann im Team, ja.
Wenn Top jemand Chef. Arbeiten will, soll man ihn nicht hindern.
Genau, richtig.
Alte Regel.
So sieht's aus. Also, dann heißt diese Woche die Surf-Empfehlung sneakpot.de oder nerdtalk.de. Dort gibt es Podcasts zu abonnieren, Kommentare zu schreiben und auf Twitter zu folgen. Und damit beendet sich diese Sendung. Andi, wir danken dir für den Besuch.
Vielen Dank.
Ja, ich danke für die Einladung. Dankeschön.
Und
hat ja, mir dann, sehr gut gefallen.
Das freut uns.
Sehr schön.
Und die Filme müsst ihr natürlich auch schauen oder müsst es bleiben lassen, je nachdem, wie euch die Besprechungen gefallen haben. Suspiria und Demolition waren die Themen diese Woche. Bis zur nächsten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Für Traumatisierung übernehme ich keine Verantwortung. Das war schon echt für hartgesottene.